Jetzt nochmal Moritz Hartmann mit dem Schuss. Kann klären, Nachschuss. Tor für den FC Ingolstadt. Wer war's? Erst in dem hier macht das 2:1. Eine Minute vor Schluss. Das ist die Herbstmeisterschaft für den FC Ingolstadt.
Servus Schanzer, willkommen zum Schanzer Zeitspiel. Wir haben heute mit Erschrecken festgestellt, dass wir jetzt 5 Jahre Spielzeiten, Saisons, wie nennt man das, hinter uns haben?
Ja, 5 volle Saisons, ja.
5 volle Saisons? Also ich weiß nicht, wir nennen es glaube ich heute noch nicht Jubiläumsfolge. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber wir haben noch nicht 5 volle Jahre. Aber wir haben 5 volle Saisons. Und zur Feier des Tages sind wir heute tatsächlich mal wieder zu dritt in Normalbesetzung hier. Ich bin der Marco, den bin ich hier, das ist ja öfter mal so, aber der Martin ist tatsächlich mal wieder dabei. Ja,
das war mir schon klar, hey. Dass jetzt irgendwie so hingestellt wird, als wäre ich 3 Monate im Urlaub gewesen.
Ja, ja, nur weil du 3 Monate nicht im Podcast warst. Ja. Also von dem her, es ist wirklich schön, dass du es einrichten konntest, dass du mal wieder hier bist. Vielleicht mal, wie fandest du denn die letzte Folge so ohne dich?
Ja, ich habe es also audioqualitätsmäßig natürlich hervorragend gefunden. Inhaltlich brauchen wir so nicht reden, das war überhaupt gar kein Abfall gegenüber sonst. Aber ich bin auch mega entspannt heute natürlich hier, weil ich wohlwissend, dass ich zukünftig gar nicht mehr selber schneiden muss, sondern dass du das jetzt übernimmst. Deswegen einfach
völlig anders am Arsch, würde ich sagen. Ja. Aber bist du eigentlich genauso überrascht gewesen, wie ich, dass ich es tatsächlich geschafft habe, ein Intro und ein Outro reinzuschneiden, auch wenn die Übergänge nicht so sauber waren?
Ja, also ich habe, glaube ich, die Folge irgendwie runtergeladen und dann am Flughafen gehört tatsächlich. Und ich bin aus dem Staunen gar nicht mehr rausgekommen.
Ja, also. Ich wollte nur nochmal erwähnen für alle. Das war wirklich auch jenseits des Inhaltlichen letztes Mal schon irgendwie so eine Glanzleistung. Aber was du uns ungefähr 300 Mal in den ersten Minuten vorgeworfen hast, ist, dass das alles viel zu positiv war letztes Mal. Hat sich das für dich jetzt nach deiner Rückkehr bestätigt, unsere Euphorie letztes Mal?
Also sagen wir es mal so, wir können, glaube ich, allesamt froh sein, dass seit dem Toto-Pokalfinale doch jetzt noch irgendwie eine Woche vergangen ist. Hätte man da direkt danach aufgenommen, dann wäre das wohl irgendwie, da wäre ich aus dem Schimpfen wahrscheinlich gar nicht mehr rausgekommen. So bin ich halbwegs in Sommerpausenlaune und habe mich ein bisschen beruhigt, aber jetzt, also eine gute Stimmung, weiß ich noch nicht. Müssen wir mal schauen, ob sich das dahin irgendwie noch so hochbauscht, aber bisher bin ich eher ernüchtert noch, muss ich sagen. Also natürlich vor allem wegen dem Toto-Pokalfinale, aber... Also
man muss sagen, wir tun auch gerade alles so ein bisschen für die Sommerpausenstimmung, weil hier draußen steht schon der Pizzagrill. Wir sind heute noch ein bisschen in Saisonabschlussfeier-Stimmung. Also falls der Martin doch besser gelaunt ist als gedacht, liegt nicht am Verein und wohl nicht an uns.
Sondern einfach nur, weil die Saison vorbei ist.
Nee, ja. Also wenn es einen Grund gibt, warum ich gut glaube, dann natürlich, weil ihr beide heute da seid.
So schön.
So, das ist mein Beitrag zum Glücksbärchen.
Genau. Also schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr wolltest ja so einen Spin-off machen, Glücksbärchen-Podcast, bei dem Martin dann nicht mit dabei sein darf. Und Martin kriegt noch die Rant-Folgen. Aber das für nächste Saison dann. Ja gut, was machen wir heute? Das wissen wir, glaube ich, selber noch gar nicht so genau. Und das macht es irgendwie interessant, weil wir reden vielleicht doch nochmal über das wunderschöne letzte Spiel, das du gerade schon mal angeteasert hast, weil das ja so auch ungefähr das wichtigste Spiel der Rückrunde war, wenn man dem Verein so vorher zugehört hat. Und ansonsten machen wir mal so ein bisschen Rückblick, schauen wir mal, was so kommt. Reden wir über irgendeinen Bullshit? Ist das ein Plan?
Das ist ein super Plan.
Mei, ich bin schon. Super Plan. Ja, Martin, das ist angeteasert. Toto-Pokalfinale. Wunderschönes Spiel, wunderschön wichtiges Spiel. Und wir waren auch alle drei an dem Tag am Pokalfinale. Nur Bene hat es irgendwie verpeilt, zum richtigen Pokalfinale zu fahren. Möchtest du mal sagen, wo du aufgetaucht bist?
Ich bin halt in Berlin geblieben und haben mir da so ein Pokalfinale angesehen.
Okay, und hast dann das wunderschöne mitgefiebert, wie
aber Kevin Campbell. War bewusst, dass du am falschen Ort bist, oder warst du bewusst bei dem Pokal, oder dachtest du, wir spielen in Berlin?
Ich habe es natürlich gehofft, nein, aber mir war schon bewusst, hier, als ich gefragt wurde, ob ich dafür eine Karte haben will, dass da der FC Ingolstadt dieses Mal nicht mitspielt, weil es war vor dem Viertelfinale.
Wie war denn die Toilettensituation in Berlin?
Die war super entspannt, das Olympiastadion, großes Stadion.
Mhm. Aber unsere Toilettensituation, also ich glaube, alle, die dabei waren, wissen, das war nicht so der Wahnsinn.
War eher unentspannt, würde ich sagen.
Ja, gut, ich muss Gott sei Dank nicht aufs Klo, weil es war auch so heiß, das recht egal war irgendwo, aber es gab ein Dixie-Klo für den kompletten Gästeblock. Aber kann man machen. Ja. Ansonsten, ja, wie fanden wir es inhaltlich? Also, Martin, möchtest du über Inhaltliche sprechen und ich reg mich über das Außenrum auf oder willst du dich über beides aufregen?
Ja, ich glaube, da ergänzen wir uns ganz gut. Nee, also ich glaube, man muss auch so ein bisschen sagen, dass schon viele Schanzer dabei waren. Gästeblock war ordentlich gefüllt, schöne Trikot-Mottofahrt auch. Und man hat uns da irgendwie in so einen Gästekäfig irgendwie auf so einem Grashügel verfrachtet. Aus dem ich sagen muss, war jetzt meine Sicht auch nicht ideal. Deswegen habe ich mich so irgendwie so 70 Minuten lang dem Support irgendwie hingegeben und auch gar nicht so extrem aufs Spiel geachtet. Ich habe jetzt auch nicht erwartet, dass das irgendwie so ein klarer Sieg wird. Und dann nach 70 Minuten aber irgendwie schon mal festgestellt, Moment mal, irgendwie...
Hoch wird's nicht mehr.
Hoch wird's nicht mehr und es läuft jetzt auch irgendwie gar nicht so rund und irgendwie sehe ich auch gar keine Chancen von uns und das liegt jetzt auch nicht nur wegen der beschränkten Sicht, sondern es liegt auch daran, dass wir irgendwie einfach irgendwie immer, wenn dann irgendwie Latissen irgendwie im Ballbesitz sehen oder in Torraumnähe. Ja, und hat sich dann irgendwie so ein bisschen schon mal... Ja, also ich war das Ganze, den ganzen Tag schon irgendwie so ein bisschen auf Elfmeterschießen eingestellt, muss ich sagen.
Aber spätestens nachdem der Stadionsprecher ungefähr 47 Mal in der zweiten Halbzeit erwähnt hat, dass es auf jeden Fall ins Elfmeterschießen geht, wenn nach 90 Minuten noch ein Unentschieden steht, weil der halt einfach wusste, wie es in Intertissen mit dem Pokalfinals läuft, da hat, glaube ich, jeder gedacht, okay, dann passiert nichts mehr.
Ja, ich glaube auch irgendwie, Intertissen hatte tatsächlich, glaube ich, schon die zwei Runden davor oder so auch nur übers Elfmeterschießen gewonnen. Also irgendwie war das schon keine so allzu große Überraschung, dass wir, ich glaube, Intertissen hat die ganze Saison auch kein Gegentor bekommen im Pokal. Das ist natürlich bei unserer Premium-Offensive jetzt auch nicht so aus der Luft gegriffen, dass das auch in den 90 Minuten sich nicht geändert hat. Ja, und also da ist so ein bisschen meine Stimmung dann so ab der 70. Minute ein bisschen abgefallen, dass ich irgendwie dann zumindest so leise Zweifel geäußert habe, ob denn das alles so super läuft, so blendend läuft und wie die Einstellung dann da auf dem Platz so insgesamt aussieht. Ja, und dann das Elferschießen ist ja dann im Endeffekt blendend losgegangen mit irgendwie dem ersten verschossenen Elfmeter und hat sich dann auch sehr schnell nicht mehr die Richtung geändert. Sodass dann sie aber diese Stimmung auch im Block, würde ich sagen, sehr, sehr schnell sehr breit
gemacht hat. Eine Zwischenfrage, weil es mir gerade einfällt. Es gab da ja auch so einen Platzverweis. Haben wir da jetzt mal eigentlich irgendwie nochmal eine Auflösung von dem Ding? Also war das eine Notbremse?
Ich glaube, es gibt eine Zusammenfassung irgendwie vom BFV oder sowas. Die habe ich mir auch einmal angeschaut, aber dann keine Lust mehr gehabt, irgendwie nochmal zurückzuspulen, ob der jetzt irgendwie wirklich letzter Mann war oder nicht.
Hast du aber auch hingenommen, das ist so. Ja, wolltest du jetzt nicht noch sagen, okay, wir wurden beschissen.
Ja, also beschissen, glaube ich, sind wir die Letzten irgendwie, die in dem Spiel irgendwie da jetzt sowas von Ungerechtigkeit faseln
sollen. Konntest du aus Berlin dieses Finale trotzdem verfolgen? In der ARD-Konferenz?
Nee, ich hab's dann nur im Ticker auf Kicker, auf der Kicker-App beziehungsweise ganz am Ende verfolgt. Weil natürlich um das Pokalfinale herum hat man auch noch ein, zwei Sachen in der Stadt gemacht.
Ja. Auch schön. Ja, also okay, du hast nichts verpasst. Also nichts verpasst. Ich will mich kurz noch um das rum aufregen, weil du hast gesagt, man hat eh nicht so viel gesehen aus diesem Gäste-Blog-Ding irgendwas. Und ich hatte mehrfach, war ich mir relativ sicher, dass es hier noch größere Bänderverletzungen gibt, weil dieser komische Gäste-Blog bestand auch einfach nur aus so einer komischen Rumpelwiese auf so einem Hügel, keine Ahnung.
Ja, man muss rückblickend schon sagen, es war jetzt gut, dass es irgendwie die zwei Tage davor nicht geregnet hatte oder so. Sonst
ja, da wären wir weggeschwommen.
Eher so ein Festivalerlebnis vielleicht geworden.
Aber Festival hat mehr Dixie-Klos, definitiv. Ja, es war, wobei, positiv, die Getränke waren recht günstig. Also für so normalerweise diese kleinen Kackvereine, die ziehen einem ja gerne mal die Kohle richtig aus der Tasche bei so Spielen. Aber das ging eigentlich, das war vollkommen in Ordnung. Und ich fand auch die Blaskapelle vorm Spiel war total unterhaltsam. Also es war einfach alles skurril. Ich meine, jeder, der da war, weiß eh, worüber wir reden, aber es war alles sehr skurril. Es war ich würde ja eigentlich gerne sagen, ein besserer Sportplatz, aber ich fand es war eher ein schlechterer Sportplatz. Mit am Anfang einer Blaskapelle, die durch das leere Rund schreitet, auf der Seite stehen bleibt, auf der keine Zuschauer neben dem Spielfeld sind und dann das Bayernlied anstimmt. Es war wirklich, wirklich ein würdiger Rahmen. Ja, aber zurück zum von dir schon angesprochenen sportlichen Elfmeterschießen. Wussten wir alle, dass wir dieses Elfmeterschießen verlieren werden?
Also ich für mich gesprochen würde ich sagen, ja.
Wollen wir den taktischen Kniff nochmal hervorheben? Der Schützenauswahl?
Gerne.
Bei dem wir uns, also ich sage, für uns beide gesprochen, wir standen im Stadion und ich glaube 5 Minuten vor Ende des Spiels wurde dann Kopacz eingewechselt für Dumbuya, glaube ich. Ja, und dann haben wir gedacht, okay, interessant. Naja, ob so ein taktischer Wechsel fürs Elfmeterschießen, ob das nicht nach hinten losgeht, ist dann aber irgendwie nicht passiert. Ich weiß nicht, wie schwach unser Kader beim Elfmeterschießen ist, aber das ist dann der 5. Schütze für uns, ohne das irgendwie despektierlich zu meinen, aber einfach ein Jugendspieler ist, der recht wenig Einsatzzeit hatte mit Krupa und ein Kopacz nicht schießt, ist doch eher merkwürdig, ne?
Ja, also irgendwie, was jetzt diese Kopacz-Nummer zumindest sollte, ist mir im Nachhinein auch ein bisschen unschlüssig. Und also auch die Reihenfolge dann irgendwie halt tatsächlich als, wir hatten es ja vorher, glaube ich, nochmal so geredet, über Krupa dann als 5. irgendwie schießen zu lassen, mit dem Druck wir treffen zu müssen, du musst als 5. wahrscheinlich eh immer irgendwie, vor allem wenn du vorlegst. Ja, also bisschen rätselhaft, aber passt ja irgendwie so insgesamt Bild. Und jetzt auch kein Vorwurf wahrscheinlich an Krupa, dass er irgendwie dann den verschießt.
Würde ich euch sagen, also von der seitlichen Perspektive kannst du eh so schwer bewerten, wie was geschossen war. Ich kann nur sagen, dass der Backelfmeter ziemlich schlecht geschossen war. Und ziemlich lustlos irgendwie auch geschossen war. Also den fand ich schon ein bisschen bezeichnend, diesen Elfmeter, ehrlich gesagt.
Ja, der Krupa-Elfer war auch, glaube ich, nicht gut geschossen. Der war in die Mitte und der kommt dann mit dem Fuß irgendwie dran. Noch, also taucht eigentlich schon ab, der Torwart, und lenkt ihn aber mit dem Fuß dann quasi noch irgendwie an die Latte. Ja, passt irgendwie perfekt, finde ich.
Im Grunde müssen wir uns eh bei dem Spiel bedanken, glaube ich, bei Funk bedanken, dass wir überhaupt ins Elfmeterschießen gekommen sind, weil da waren schon ein paar ganz ordentliche Paraden zwischendurch drin, ohne die wir da eh nicht hingekommen wären. Also im Elfmeterschießen hat er jetzt wieder keine so gute Figur gemacht. Aber im Grunde, ich muss ganz ehrlich, glaube ich, sagen, verdient verloren und uns halt wirklich um ordentlich Kohle gebracht.
Ja, genau. Also jetzt kommen wir ja im Endeffekt zu der ganzen Drumherum oder was das Spiel halt irgendwie auch bedeutet. Also im Endeffekt wurde dir ja die letzten 3 Monate gefühlt erzählt, es ist jetzt mega wichtig, dass wir uns noch für den DFB-Pokal qualifizieren, und darauf legen wir jetzt, nachdem wir den Klassenerhalt geschafft haben, auch alles darauf aus, und wir wollen irgendwie die Stimmung hochhalten oder die Spannung hochhalten, irgendwie auch wenn der Ligabetrieb rum ist, und davon hast du halt nichts gesehen. Also außer Funk, der irgendwie unnötig viel auch halten musste während der 90 Minuten. War da ja wirklich also gar nichts zu sehen, sowohl spielerisch als auch, finde ich, vom ganzen Auftreten her. Hattest du jetzt nicht das Gefühl, dass es hier in dem Spiel noch irgendwie großartig um was geht, sondern das ist eher so mit, du bist eh irgendwie unter den Top 4 gelandet, bist schon für den DFB-Pokal qualifiziert, irgendwie sind alle schon im Sommerurlaub oder haben vielleicht irgendwie auch schon irgendwie einen Aufstieg gefeiert und sind noch irgendwie so ein bisschen verkatert. Aber also ich kam mir da maximal verarscht vor, weil das war ja schon auch irgendwie so kommuniziert, ja, bitte Fans, unterstützt uns in Illertissen nochmal, das ist sehr, sehr wichtig. Und also ich glaube, jedem drumherum war es ja auch bewusst, dass es wirklich wichtig ist. Es geht wirklich um Kohle, die du halt als dann Drittligist, ja, gerade wenn du nicht mehr irgendwie noch irgendwie so Rettungsschirm DFL-mäßig irgendwie als frischer Absteiger bisschen aufgefangen wirst, einfach dringend gebrauchen kannst. Mhm. Ich weiß nicht, was ist die Startprämie im DFB-Pokal?
Knapp 200.000. 200.000 bis
200.000, ja. Also
plus die Einnahmen für Ticketeinnahmen, weil du wirst ja, hast ja einen aus dem Profitopf, also wäre auch nicht so schlimm gewesen nochmal.
Ja, also könnte natürlich auch sogar ein Top-Los irgendwie sein. Ne? Also ich glaube, wir haben es auf der Rückfahrt oder so irgendwie mal kurz ein bisschen durchdiskutiert. Es sind halt möglicherweise irgendwie 2 nicht mal schlechte Neuzugänge, die du irgendwie dafür ein Jahr Gehalt oder so zahlen kannst.
Ja. Das wäre schon gut gewesen, durchaus. Ja. Vielleicht ist es auch ein Chivea-Transfer gewesen, der dadurch dann vielleicht nicht zustande kommt. Wer weiß. Also auch das kann man, glaube ich, nicht auflösen. Aber es wäre so oder so eine ganz gute Finalspritze gewesen. Und was mich ehrlich gesagt ein bisschen nervt, ist so die auch dann. Also ihr habt im Spiel hab ich schon gesagt, also ich glaube nicht, dass es richtig aufgearbeitet wird, weil jetzt ist irgendwie die Hälfte geht, die andere Hälfte macht Urlaub und dann sagen alle, ja, passt, ciao, ciao. So, das macht der Verein aber auch schon immer so. Aber ich fand schon die Kommentare nach dem Spiel auch von Kölner, ehrlich gesagt, so ein bisschen zu einfach.
Ja, da bin ich mir immer nicht so ganz sicher, weil man liest ja dann, also ich habe jetzt nichts Audiomäßiges von ihm gehört, sondern es war jetzt nur immer wieder diese Textform, die natürlich dann auch nochmal durch die Presseabteilung geht und irgendwie halt zusammenfasst. Also mir ist dann schon immer auch wichtig, in welchem Tonfall er das sagt oder in welchem Kontext. Aber ja, also rein das geschriebene Wort fand ich auch, also wir haben dann ja auch irgendwie kurz in der Gruppe geschrieben, also erst zu sagen, 3 Monate lang, das ist sehr, sehr wichtig, dieses Spiel, und dann irgendwie zu sagen, ja, aber man hat ja gesehen, also war jetzt eine lange Saison und auch viele Verletzte und wichtig war ja der Klassenerhalt. Da denke ich mir dann schon, boah, da hatte ich aber irgendwie einen anderen Eindruck die letzten Wochen.
Ja, vor allem ist es, das eine ist das Sportliche und das andere ist, glaube ich, das, was wir auch mehrfach diskutiert haben, mit dem, die Saison war komplett scheiße, aber jetzt halt am Ende mit einem guten Gefühl in die Sommerpause zu gehen, hätte man schon hinkriegen können. Also mit einem wirklich guten Gefühl. Ja, da kommt ein Kölner, der ist ganz sympathisch und dann gewinnst du noch ein paar Spiele. Dann gewinnst du das Toto-Pokalfinale gegen Illertissen, holst den 2. Titel deiner Vereinsgeschichte und bist im DFB-Pokal. Sommerpause, ciao. Wunderbar. Was machst du? Verkackst das letzte Spiel zu Hause gegen Elversberg, lässt Jill erstmal Meisterfeuer von Elversberg im eigenen Stadion über dich ergehen, um dann in Illertissen zu verkacken und dir anzugucken, wie Illertissen den Toto-Pokal bekommt. Also das ist halt wirklich so dieses fürs Feeling schon vorgebaut für die nächste Saison Gift. Egal, was es an Geld und sonst was bringt.
Ja, ich meine, du hast das schon ganz gut aufgedröselt, beziehungsweise wir sind ja auch in der letzten Folge dann darauf eingegangen, dass dann das eben, wie ihr auch schon gerade gesagt habt, ein zentraler Aspekt schon noch ist für so vieles, also auch für dann irgendwie auch ein bisschen die Wahrnehmung, natürlich der finanzielle Aspekt, aber wenn du im DFB-Pokal mitspielst, dann ist das halt, ja, also das ist dann immer noch was anderes, weil nämlich vielleicht bekommt man dann sogar, wenn man jetzt in den anderen Lostopf kommt, wie ihr gesagt habt, ein Top-Los. Also da sind einfach viele Möglichkeiten dann gegeben. Du kannst dir vielleicht auch direkt am Anfang der Saison über den Pokal irgendwie vielleicht auch so ein Ausrufezeichen setzen, wo von dir einfach nichts erwartet wird, also als dann Drittligist gegen einen höherklassigen Gegner. Also das sind viele Möglichkeiten einfach gegeben und dann haben wir auch schon gesagt, wenn man darauf das vergleicht, was man irgendwie am Anfang der Saison erwartet hat, beziehungsweise mit welchen Erwartungen, Hoffnungen, Wünschen, wann in die Saison gegangen ist, wie dann die Saison verlaufen ist, also was diese dann auch für eine absurde Wendung genommen hat. Und dann hast du so eine Möglichkeit, dich daraus noch im letzten Spiel irgendwie vernünftig zu verabschieden. Das ist dann halt schon irgendwie sehr, sehr heftig, wenn das dann eben vor allem so erwähnt, ich habe es nicht gesehen, aber wenn ihr auch sagt, dass der Auftritt an sich schon leidenschaftslos, ohne Durchschlagskraft, habe ich im Kicker gelesen, war und dass Illertissen die besseren Chancen hat. Also da muss man sich schon fragen, wieso kann die Mannschaft das dann da nicht auf den Platz bringen?
Ja, und auch aus einer Fanszene-Sicht, das ja nochmal im Endeffekt nochmal verstärkt. Du hattest wirklich, wie du sagst, eine absolut beschissene Saison, hast zwischendrin irgendwie gefühlt mit allem und jedem irgendwie gebrochen, bist halt ja, wirklich überall auch angeeckt, hat das ist irgendwie ein Stimmungsboykott und hast dann aber gesagt, okay, wir müssen uns zusammenreißen, es geht um den Klassenerhalt. Wir haben irgendwie die Indizien gesehen, dass auch Fehler erkannt wurden und hast dann eigentlich einen Schulterschluss und bist bereit, dich wieder euphorisieren zu lassen und wieder irgendwie Geschlossenheit zu zeigen. Und ich hatte schon auch das Gefühl, dass da im Gästeblock eigentlich auch irgendwie viele da waren, die gesagt haben, okay, lass uns vergessen, was irgendwie diese Saison war. Jetzt irgendwie ein guter Ausgang der Saison und wir feiern die Feste, wie sie fallen, irgendwie. Wäre irgendwie echt ein super Saisonabschluss, irgendwie zum ersten Mal ja auch in der Vereinsgeschichte irgendwie den Toto-Pokal zu gewinnen. Ja, und dann wirst du da im Endeffekt nach Strich und Faden verarscht.
Ja, es war vor allem auch irgendwo, also die Aufbruchstimmung war irgendwo noch mal da in dem Ding und dann gleichzeitig hast du auch nach dem Spiel halt wieder genau den anderen Weg. Also es war ja auch so surreal, dass dann diese Meisterfeier, um das heißt, Siegerehrung dann irgendwie war und die irgendwie waren im Block alle genervt und dann dachte ich, okay, jetzt warten wir mal ab, was passiert jetzt irgendwo? Und dann die Mannschaft steht auf der anderen Seite vom Spielfeld und man denkt, okay, wann kommen sie jetzt? Ist das jetzt, kommt das danach? Und irgendwann hat sich ja dann die Fans ja auch wieder entschieden, dann doch lieber den den Block zu verlassen, bevor man sich anschaut, wie jetzt irgendwie diese Krönung da ist und dann zu warten, bis die Mannschaft kommt und sie am Ende des Tages dann vielleicht doch wieder emotional beschimpfen zu müssen. Hätte auch wieder passieren können, wäre auch irgendwie scheiße. Also, aber so ist es halt, wie du genau sagst. Wir hatten tatsächlich Schulterstoß, auch nach dem letzten Heimspiel gegen Elversberg, weil dann so ein Schröck im Block war. Hat sehr wirklich gezeigt, dass da auch wieder was zusammengewachsen ist. Mit dem Spiel, auch wenn es dann irgendwie stumm war, ist dann schon wieder so ein Schritt stark in die falsche Richtung emotional gewesen. Und so mit dem Schritt gehst du halt jetzt in die Sommerpause.
Ja, genau. Wunderschön. Im Endeffekt, wenn man es irgendwie so sagen will, ja, ohne sich irgendwie voneinander zu verabschieden, sondern halt im Endeffekt, die Mannschaft hat es jetzt auch nicht wirklich irgendwie für nötig gehalten, sich da zügig nach Spielende irgendwie zu bedanken für den Support, dann ja, war es das halt. Ja. Ja. Mal schauen, wie viele nächstes Jahr noch da sind davon.
Ja, schön. Toll. Gleich mal Stimmungskiller anfangen oder ja, mal
arbeiten. Wenn ich da bin, dann liefere ich aber.
Wenn der da ist, dann ist hier auch in diesem ganzen Glückbecher scheiße wieder aus. Naja, wie du das ja vorher schon mal angerissen, ne, diesen Umkehrschluss. Das war jetzt so das so unrühmliche Ende mal wieder der Saison. Jetzt können wir mal anfangen wieder mit so einem kleinen Saisonrückblick, auch so ein bisschen in Anfang zu springen. Weißt du, damals, vor einem Jahr, als wir hier saßen, jung, naiv und dumm, und uns sagten, neue Saison, jetzt geht's rund.
Mir schwant übles, wenn du so viel Bock versprühst gerade auf den Saisonrückblick, dann kann das ja nur gut werden.
Ich weiß nicht, schauen wir mal. Ich kann mich so dunkel erinnern, als wir damals aufgenommen haben, vor so ja, ungefähr einem Jahr. Ja, wahrscheinlich waren es 11 Monate.
Daran kannst du dich erinnern, nicht?
Erinnerung dafür. Da haben wir gesagt, okay, was sind unsere Erwartungen für diese Saison? Und ich meine mich da sehr stark daran erinnern zu können, dass eigentlich alle drei sehr, sehr stark, okay, Aufstieg, alles andere ist eine Enttäuschung, votiert haben damals. Habe ich das falsch in Erinnerung?
Ja, rückblickend würde ich zumindest sagen, wäre ich wohl auch mit irgendwie Aufstiegskampf, der am Ende nicht erfolgreich ausgeht.
Das ist gar nicht die Frage, Mann.
Das ist maximal enttäuschend war am Ende. Da müssen wir, glaube ich, nicht lang drum rumreden.
Weil jetzt ist ja die Frage andersrum gestellt. Na, also wir waren uns eigentlich, waren wir damals einig, okay, vor der Historie, die wir hatten die Jahre vorher mit schon mal Unfall, Abstieg und dann Umbruch, bla 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 bla, wieder Unfall, Abstieg, bla bla bla. Ja, Aufstieg, alles andere ist halt ein Scheiß. Und vor dem Hintergrund möchte ich einfach nur in Erinnerung rufen, dass wir 3 Trainer hatten diese Saison. Dass man sich das inzwischen gar nicht mal so richtig vorstellen kann, wie das so passieren konnte, wenn man sich das einfach mal anschaut. Zur Winterpause waren wir Vierter, punktgleich mit dem Relegationsplatz damals. Irgendwie so um den Dreh rum. Und da möchte ich nämlich jetzt gerne einsteigen, wenn ihr jetzt zurückdenkt an die Winterpause. Rüdiger Rehm-Entlassung, retrospektiv. Was sind da jetzt so eure Gefühle bei?
Mit Gefühlen ist schwierig, aber...
Also du kannst es auch mit Fakten füttern, das ist auch vollkommen okay. Ich weiß, du hast da relativ viel Zettel vor dir liegen, die vollgeschrieben sind mit Zahlen. Taktik Fuchs.
Nachdem er, wie ihr gesagt habt, jeder hier so seine Rolle erfüllt, versuche ich das so ein bisschen mit dann Fakten oder Erklärungen zu untermauern. Also natürlich, wir haben gesagt, in der Rückrunde oder in die Rückrunde gehend, dass am Ende der Hinrunde ja noch, wenn ich das richtig auf dem Schirm, 2 Spiele gewonnen wurden. Dadurch hast du dir eine Ausgangsbasis geschaffen, um den Aufstieg mitzuspielen. Und dass du dann aber auch, um da oben dran zu bleiben oder um den Aufstieg mitzuspielen, du liefern musst. Und wir haben, so habe ich in der Erinnerung von der Folge, alle so ein bisschen gesagt, wir haben aber die Befürchtung, dass man eher 4., 5., 6. wird oder so. So, das, also wir hatten schon alle nicht das beste Gefühl, weil du eben nur durch diese beiden Spiele am Ende du dich dann wieder in die
Ausgangsposition
gebracht hast. So, das ist dann natürlich aber so, die Rückrunde so eine Wendung nimmt, also das hat ja auf keinen Fall jemand erwartet oder konnte man auch nicht erwarten. Und ich glaube schon, dass es auch sinnvoll war oder dass man hinter der Entscheidung steht, Rüdiger Rehm dann zu entlassen, weil wir eben auch in dieser Winterpausenfolge schon nicht das beste Gefühl hatten. Und wenn du dann aufsteigen willst und dann startest du so in die Rückrunde, ja, dann bleibt dir wahrscheinlich nicht mehr so viel übrig. So, das, wir haben dann aber auch gesagt, Capretti, den zu verpflichten, also ich hatte dann ein, zwei Mal nur den Namen gehört, hat mich dann sehr erstaunt und dass dann eben insbesondere so schnell der Nachfolger kam. Und wir haben dann auch schon gesagt, welcher Trainer soll denn dann funktionieren? Man hat jetzt ein paar verschiedene Trainer durchprobiert. Und dass das dann aber so eine komplette Wendung nahm, wo man ja sagt, da hat wirklich alles gefehlt. Also das ist dann schon krass. Und da ist es dann auch so, zurückkommend auf deine Frage, Rüdiger Rehm zu entlassen, fand ich immer noch richtig aus der Außenperspektive. Wenn man aber natürlich nur im Ansatz geahnt hätte, was darauf zukommt, retrospektiv gesehen, hättest du sagen müssen, dann musst du die Saison zu Ende spielen.
Ja, das sind ja, also ich gebe dir, kurz dazwischen, ich gebe dir nämlich auch recht, für mich ist auch mal das Gefühl, im Nachhinein ist es, war es kein Fehler, Rüdiger Rehm zu entlassen, aber manchmal war es auch schon gerade.
Ja, ich finde es einfach, also natürlich sind wir uns einig, hinterher bist du immer schlauer. Das ist ja wohl klar, aber außer wir waren davor schon schlau, weil wir haben ja quasi in der Hinrunde schon bemängelt, dass man sich nicht blenden lassen sollte von guten Tabellenständen oder vielleicht guten Ergebnissen auch. Aber ich finde es rückblickend schon nochmal interessant, irgendwie sich einfach in Erinnerung zu rufen, okay, es wurde diese lange WM-Winterpause quasi nichts gemacht, dann verlierst du drei Spiele, zwei davon, wo ich sagen würde, da muss man vielleicht gar nicht so viel drüber reden, also irgendwie gegen Aue verlierst du 1-2 nach Führung und gegen Elversberg halt eine absolut beschissene Halbzeit, aber die Entlassung war ja schon dann auch sehr dominant, einfach nach diesem Bayreuth-Spiel, wo einfach auch wieder alles gefehlt hat und ja, so ein bisschen dieses der Trainer hat die Kabine verloren, Gefühl sich irgendwie, glaube ich, bereit gemacht hat. Ja, also Grüße, aber da natürlich auch dann sehr drauf, also ich glaube am letzten Tag der Transferperiode war ja diese Entlassung dann auch, wo man im Endeffekt dann offensichtlich ja gesagt hat, okay, der Kader ist stark genug, aber der Trainer schafft es nicht. Und jetzt, 4-5 Monate später, hat sich diese, ja, Darstellung ja schon irgendwie so ein bisschen gedreht mit auch Grilic und Kölner, die natürlich neu dazugekommen sind, die im Endeffekt sagen, der Kader ist einfach von der Qualität ja auch zu schwach. Also das ist halt, ja, dann hättest du aber halt einfach mit dieser Einschätzung im Winter hättest du dann nicht den Trainer wechseln müssen, sondern vielleicht halt einfach den Spieler an den zwei, drei Positionen nochmal verstärken.
Ja, also wobei ich das sagen muss, wenn das jetzt ein neuer Sportdirektor oder ein neuer Trainer kommen, die dann sagen, okay, der Kader ist einfach zu schwach, das würde ich gar nicht mehr in die Bewertung mit einziehen. Das ist halt auch, die kommen halt dann in den Punkt, an dem, okay, jetzt lief alles scheiße, läuft alles kacke, die sehen halt den Status quo dann, wie er ist und dass ich da hingehe und erstmal sage, naja gut, das kacke, ich mach's jetzt besser. Das ist mir auch klar. Aber ich finde den Punkt nochmal ganz wichtig, wie du schon sagst, haben wir ja auch damals diskutiert. Rüdiger Rehm-Entlassung, okay, aber war der Zeitpunkt der Rüdiger Rehm-Entlassung halt vielleicht auch nicht der allerschlauste, den man sich hätte irgendwie nehmen können, weil entweder machst du es vor der WM oder ziehst du es halt irgendwie länger durch. Aber im Grunde sind wir uns, glaube ich, irgendwie alle so ein bisschen mehr oder weniger einig, dass ja, man kann immer noch verstehen, warum man den Rehm früher entlassen hat. Wenn man jetzt dann so die Punkte halt mal hinlegt, wie sie dann eben waren, also das haben wir von ein bisschen umgerechnet, mit Rehm Punkteschnitt von 1,5, ein bisschen über 1,5, möchte ich dazu gesagt haben. Und jetzt Kölner, da kommen wir auch nochmal gleich zu, bei dem man gerade mehr oder weniger gutes Gefühl hatte bei manchen Dingen, logischerweise, nachdem man sehr gebrandmarkt ist, steht momentan eigentlich bei demselben Schnitt. Und also, das ist momentan, ist das vorbei, 1,5 in der Liga. Heißt, es ist sehr ähnlich, was die Ausbeute angeht. 1,5 Punkte pro Spiel, Tore sind ziemlich ähnlich, Tabellenplatz mehr oder weniger ähnlich. Ich glaube, unter Rehm war es irgendwie insgesamt siebter und in den Spielen von Kölner sind sie jetzt neunter gewesen oder sowas. Heißt, eigentlich hast du wirklich ein sehr homogenes Bild, wie es vor und nach Capretti war. Und das macht ja dann jetzt genau die Frage auf. Haben dann jetzt eigentlich Kölner und Rehm das Maximum rausgeholt und Capretti war einfach die komplett Pfeife? Oder hätte dieser Kader trotzdem eigentlich mehr leisten müssen? Unabhängig, also sowohl unter Rehm als auch unter Kölner.
Ja, das sind wieder irgendwie so diese zwei Extremmeinungen. Also ich tue mich halt schwer, einerseits jetzt auch immer noch zu sagen mit, ja, dieser Kader ist nicht zu mehr fähig. Und genauso Ja, also ich glaube auch, dass Cabretti vielleicht kein schlechter Trainer ist, aber er war halt definitiv der falsche Mann zur falschen Zeit am falschen Ort.
Ja, wie vorher bei Dresden und hier vorne.
Ja. Ja, er hat irgendwie eine Pechsträhne. Aber also, und andererseits bin ich aber auch nicht jetzt, dass Kölner, also Kölner muss meines Erachtens weiterhin auch erst noch beweisen, dass er das dann mehr rausholen kann. Also die Punkte, die er geholt hat, hat er überwiegend gegen Vereine geholt, bei denen es auch nichts mehr, um nichts mehr ging. Wenn man mal das Meppen-Spiel noch irgendwie ausnimmt. Und ich finde, mit dem, wo er irgendwie ursprünglich angetreten ist, nämlich zu sagen, ich will mindestens die Runde ordentlich zu Ende bringen und eine Euphorie für nächste Saison entfachen, dem ist er zumindest für meinen Eindruck schuldig geblieben bisher.
Das hätte er geschafft, wenn er die letzten beiden Spiele gewonnen hätte.
Ja, genau. Also die,
bei das uns Elbers, hat auch Euphorie Elber, erfacht,
ja, genau, ja, da, als irgendwie,
du warst drei Monate im Urlaub, hast nicht mitbekommen.
Genau, als ihr angefeuert wart, da war ich irgendwie gerade weg. Aber bei wem willst du denn grundsätzlich Euphorie entfachen? Auch bei Leuten, die vielleicht nicht so nah dran sind. Und da reicht halt dann nicht ein Heimsieg gegen Duisburg. Ist so.
Ferl.
Ja.
Also meiner Meinung nach, aus dem Kader muss man auf jeden Fall mehr rausholen können. Zu 100%. Aber reicht der Kader für einen Aufstieg? Wie erwähnt, da hatten wir ja schon in der Winterpause auch die ein oder andere Meinung zu. Und der Kader hat auf jeden Fall Unwuchten. Stichwort offensive Außenbahn etc. Also, aber das muss dann dennoch der Fall sein, dass du mit der Art von Kader, also nicht zumindest mal um Platz 4 bis 6, dich irgendwo da ansiedelst. Und das kann immer noch nicht der Fall sein, dass du da dann so wenig rausholst. Das dann auf jeden Fall bei Kölner, wie erwähnt, und waren wir auch dann vielleicht positiver gestimmt, ist es ja so, dass ich schon immer noch auch den Vergleich sehen muss, wie hat er die Mannschaft übernommen. Und wenn du halt in 10 Spielen 4 Punkte holst und die letzten Spiele alle verlierst, dann ist es ja so, dass du nicht bei 0 anfängst, sondern gefühlt tiefer als 0. Sondern du musst erstmal wieder mit dem...
Wie der FC Ingolstadt jedes Jahr mit seiner Fanbase. Immer schön erstmal im Rückstand, bevor man irgendwie wieder auf Pari ist.
Sondern also du musst erstmal wieder ganz komplett bei den Basiselementen anfangen. Und ich glaube, das hatte ja dann auch Kölner, wann war es? Ich glaube sogar am letzten Spiel da gegen Elversberg dann gesagt, also dass das jetzt für ihn eine komplett anderes Spiel war, zum Beispiel gegen Oldenburg, wo du gefühlt, ich glaube, O-Ton war von ihm, nicht mal 3 Pässe am Stück fertig gebracht hast. Also ich glaube schon, das muss man dann schon sehen, wie erwähnt. Natürlich ist das ein ureigener Reflex von dem neu hinzugekommenen Trainer und auch Sportdirektor, dass du sagst, hey, jetzt mal halblang, wir müssen das jetzt erst wieder aufbauen, um dann dir auch so ein bisschen Ruhe zu verschaffen und dann nicht zu hohe Erwartungen zu haben. Da tue ich mir halt dann schwer jetzt mit diesem Spiel oder mit dem Toto-Pokalfinale, weil da spielst du gegen einen tieferklassigen Gegner und hättest du das gewonnen, dann wäre für mich auch irgendwie so ein bisschen Haken dran. Es sind positive Aufwärtstrends zu sehen. Es ist auch so, also dass man ja, wenn man so mal die gewonnenen Spiele ansieht, hier mal zum Beispiel in Aue 3-0 gewonnen wurde, in Duisburg 2-0 gewonnen wurde, wo du schon sagen kannst, ja okay, vielleicht für die Vereine ging es nicht mehr um so viel, aber das sind dann zumindest, irgendwie hatte man schon in dem einen oder anderen Spiel das Gefühl, souveräne Siege gewesen. Was du ja, wenn man sich zurückerinnert, bei Rehm eigentlich gefühlt nie hattest. Da waren es immer knappe Spiele. Darum hätte man sagen können, da positiver Aufwärtstrend. Aber jetzt, wie ihr erwähnt habt oder wie wir es auch schon diskutiert haben, diese Niederlage im Toto-Pokal, die ist da komplett wie so ein großer Schatten drauf. Und darum gilt es dann auf jeden Fall, dass, was auch Martin gerade gesagt hat, dass Kölner dann jetzt schon in der neuen Saison eine komplette Vorbereitung hat, wenn man wirklich bei Null startet, dann auch beweisen muss, was kann er quasi dem dann stattfindenden Kader geben.
Das ist ein ganz wichtiger Aspekt mit dem, auf welchem Niveau fängst du denn an? Wie gesagt, also ist ja schon mal eher aller Ehren wert, aus dem komplett tief da immer halt auf so ein Vorkriegsniveau zu kommen quasi.
Deswegen vor allem ohne große Vorlaufzeit. Also direkt, also erstes Spiel mappen und schon irgendwie, also wie Van Raal mal gesagt hat, Tod oder Gladiolenspiel so gefühlt.
Ja, also auch, ja, auf jeden Fall, wie ist das geil, dass du auch schief gehen kannst. Also wenn du dieses Mappenspiel halt verlierst, was sicherlich auch ist, können,
absolut,
will ja keiner wissen, wie diese Saison ausgegangen wäre. Also es war sicherlich so eine Trendwende dann irgendwo. Und das andere, was ich aber ganz interessant finde, ist eigentlich, sie haben denselben Kader und sie haben jetzt irgendwie dieselben Punkte, aber ich finde, die Mannschaft, auf die ihr dann vertraut, ist ja schon auch irgendwo in einem Großteil anders als die unter Rehm. Weil wir haben zwischendurch dann halt irgendwie auch das zentrale Mittelfeld ausgetauscht und dann haben wir Chivea und Keide gespielt. Dann mit der, ich auch verletzungsbedingt, irgendwie immer mit der doppelten Sturmspitze Dombuja und Schmidt, weil Testrot halt auch einfach nicht zur Verfügung steht. Also es sind schon aus einem guten Teil andere Spieler, vielleicht auch jüngere Spieler, auf die er dann viel vertraut. Wenn Rausch nicht verletzt wäre, hätte er sicherlich auch länger noch gespielt. Heißt, bei allen Parallelen, die es irgendwie in der Richtung gibt und mit demselben Kader, den sie haben, haben sie ja trotzdem irgendwo auf einen anderen vertraut. Ist das jetzt ein positives Zeichen? Also, dass die Kadertiefe eigentlich ganz gut ist und du mit relativ vielen verschiedenen Spielern im Einsatz dann ein durchaus homogenes Ergebnis erzielen kannst? Oder heißt das einfach, wir haben keine anständige erste Elf gehabt?
Also ich finde auf jeden Fall, wie gesagt, ich bin jetzt nicht Team mit, es war ja klar, dass wir irgendwie so schlecht abschneiden und der Kader war einfach schlecht und so weiter. Ich glaube, wenn man was vorwerfen kann, dann ist schon, dass der Kader, wie er von Malte Metzelder zusammengestellt wurde, halt sehr, sehr Einzelspieler fokussiert war, glaube ich, oder zumindest sehr auf gewisse Leistungsträger ausgerichtet, die halt, ja klar, Pech kannst du immer irgendwie haben, aber halt leider Gottes dann noch irgendwie ausgefallen sind. Also das heißt, irgendwie diese Ditken-Schröck-Achse, die ja auch irgendwie sehr, glaube ich, von Rehm gewollt war, also beides ja irgendwie Ex-Spieler von ihm, die beide einzubinden, sind halt beide leider wieder irgendwie ausgefallen zum Beispiel. Aber, und das konnte der Kader halt irgendwie nicht auffangen. Jetzt musst du dir überlegen, klar, als Drittligist, natürlich kannst du, wenn du jemand wie Ditken holst, den nicht 1:1 ersetzen, aber es ist halt schon irgendwie ein Fakt gewesen, glaube ich, dass das nicht aufgefangen werden konnte. Und dann ist der Kader halt, meine Sachen sind nicht gut zusammengestellt, wenn du von einem einzelnen Spieler abhängst und der dann ausfällt.
Ja, das ist im Grunde die Frage. Also, wie ist es für der Kader, irgendwie ist es die Breite oder ist es die erste Elf? Weil, wenn wir jetzt, du hast gerade mal angesprochen, mit dem ja der Kader, es gibt den Zug, der Kader ist generell schlecht zusammengestellt. Mal so ganz blöd gesagt, an welchen Punkten hat man dann Kritik? Ditken, klar, es gibt kein Backup irgendwie für Ditken in der Form. Ansonsten ist ja immer so der Kritikpunkt, dass die offensiven Flügelspieler jetzt nicht so richtig in Fülle worden sind, wobei man sagen muss, dass Beck wahrscheinlich einer der besten Spieler war in dieser Saison. Auf der anderen Seite ist ein bisschen Vakuum.
Ja. Und dann glaube ich schon so ein bisschen, also man ist ja in die Saison gegangen mit dem Plan, mit Rehm und so weiter und stellt dann so ein bisschen den Kader dafür zusammen. Und da haben wir uns ja auch immer wieder gefragt, wie will man denn erreichen, wie will man denn zu Chancen kommen, wie will man denn zu Toren kommen, wie will man quasi auch dominant zu Chancen und Toren kommen, das heißt nicht durch Zufallsprodukte, welcher Ansatz und welche Art von Spielstil will ich da haben. Und das finde ich dann schon interessant, wie dann jetzt Kölner aus diesem Kader auch mit den Verletzungen sich dann da wieder komplett andere Elemente setzt. Also muss man ja auch mal sagen, und natürlich, es haben zentrale Leistungsträger, entweder waren sie verletzt oder haben einfach deutlich unter ihren Erwartungen gespielt. Das muss man auch sagen, Stichwort Zarpay zum Beispiel. Aber nichtsdestotrotz schafft es dann Kölner, also mit einem Chivea, der vorher gar nicht gespielt hat, den als einen der zentralen Spieler auf die Sechs zu stellen und der dann gefühlt aufblüht, wie nochmal was. Und dann siehst du schon auch meiner Meinung nach, dass du da auch noch gewisse Möglichkeiten hast in dem Kader. Natürlich ist die Frage wie erwähnt, und das haben wir ja auch schon gesagt, wie gut ist er wirklich und zu wie viel reicht es dann, Stichwort nach ganz oben. Aber auch einen Back, der dann natürlich immer mal wieder auch quasi mal sehr, sehr gute Spiele drin hatte, manchmal vielleicht auch das ein oder andere nicht so gute Spiel, aber der ein großes Potenzial hat. So, dann hast du hinten drin schon auch Stützen, wie auf der Seite ein Kostli, der dann für rechts einfach für die dritte Liga ein sehr, sehr guter Verteidiger ist. Und dann hast du ja schon auch Spieler geholt, und da muss man dann vielleicht auch so die Frage ansetzen, mit Testrot, wo du dir einfach viel versprochen hast. Wo letzten Endes, wenn man dann aber das gegenüberstellt, halt dass die Erwartungen nicht erfüllt hast.
Da triffst du dich ja genau mit. Also Martin hat auch schon gesagt, dass du viele gute Einzelspieler. Und ich sag's auch schon, dass du viele Namen jetzt schon gedoppt. Weil das ist es ja im Endeffekt irgendwo, wenn du das mal runterzählst. Natürlich fängt es ganz oben an bei 700.000 Euro Testrot, der halt nicht annähernd das gebracht hat, was man gehofft hat. Dann hast du auch gerade schon gesagt, ein Sapai, bei dem du letztes Jahr irgendwie in der Rückrunde gesagt hast, okay, der macht den Motor im Mittelfeld, der wirklich gar nichts gebracht hat. Dann hast du sie mit dem, dann geht es weit nach hinten, dann hast du irgendwie Schröck, der irgendwie ausfällt, du hast Dittgen, der eigentlich so auch ja, der Spielmacher sein sollte, der halt fast nicht spielen kann. Du hast im Tor einen Funk, von dem du dir wahrscheinlich auch mehr versprochen hast, der wirklich viele Spieler einfach sehr viel gepatzt hat. Heißt auch, alleine mal eine ganze zentrale Achse dieser Mannschaft durchgeht, es sind halt sehr viele Einzelspieler, die nicht annähernd das erfüllt haben, was sie versprochen hat. Koski, hast du gerade angesprochen, hat eine gute Rückrunde gespielt, aber ich kann mich auch erinnern, dass wir in der Winterpause gesagt haben, naja, also da haben wir uns jetzt irgendwie noch mehr von versprochen, als er momentan bringt. In der Hinrunde fand ich, Koski ist nicht zu dem, nicht das gezeigt, was er eigentlich kann. Heißt, es sind halt verdammt viele Einzelspieler, die alle nicht wirklich was gezeigt haben. Jetzt hast du einen Chevea, der irgendwie die Rolle übernimmt von Sapai und total aufgeblüht ist unter Kölner. Und also ein Beck, ja, der jetzt verdammt gut war am Ende, aber halt auch das gesagt, über die Saison hinweg halt zwar viele Tore gemacht hat, aber jetzt nicht so unglaublich der Turbo war auf den Flügeln. Es sind halt so viele, also unabhängig von wie funktioniert die Mannschaft zusammen, fallen die halt alle einzeln aus.
Was du dir dann schon sagen musst, und da gefallen mir die Ansätze von Kölner eben, dass der schon auch aus gewissen Spielern dann einiges rausgeholt hat, beziehungsweise die dann auch nochmal deutlich, deutlich besser gespielt haben bei ihm als bei anderen. Also insbesondere bei Capretti, aber gefühlt auch als zuvor. Und auch das also mit der Doppelspitze Dumbuya Schmidt und zusammen mit Beck und Civea, fand ich da zum Teil sehr, sehr gute Elemente drin, also mit in Pressing-Situationen, beziehungsweise dann auch mal schnellen Umschalten. Also dann, wo du gesagt hast, okay, da ist für mich klar ersichtlich, wie man da zu Chancen kommen will. Und was er dann zum Teil auch da einfach sehr, sehr gut geklappt hat und sich in Toren wieder gespiegelt hat. Also deswegen finde ich schon, und so bin ich dann wirklich auch gespannt bei Kölner, wie es dann sein wird, welcher Kader nächste Saison zur Verfügung steht und welche Ansätze dann er eben spielen will. Und das wird eher dann so das Thema sein, weil nämlich aus diesem Aspekt, wo er herkam, welche Spiele er zur Verfügung hatte, hat er in einigen Punkten schon sehr, sehr gute Sachen rausgeholt. Aber das muss man dann schauen, wie erwähnt, jetzt gerade auch mit dem Stichwort, haben wir ja schon gesagt, Toto-Pokalspiel. Wie stabil ist das für die nächste Saison?
Ja, also ich glaube, man muss schon auch nochmal rückblickend, wenn man sich den Kader oder den Verlauf so ein bisschen anschaut, ist definitiv auch ein Punkt, der mir jetzt irgendwie, den ich jetzt nicht als erstes Mal irgendwie aufbringe, der von vielen Seiten gekommen ist, aber du hast halt auch Merlin Röhl nicht adäquat ersetzt. Also es ist, glaube ich, schon was, wenn du dich eh offensiv schon irgendwie schwer tust und dann so ein zentraler Spieler, der auch ja einfach...
Aber wäre das Dittgen gewesen?
Ich denke nicht.
1-1.
Also im Endeffekt würde ich jetzt rückblickend eher irgendwie sagen, hätte man vielleicht Chivea früher irgendwie auch in diese Rolle noch bringen können. Aber also de facto sehe ich nicht, wer ihn irgendwie ersetzt hat. Vielleicht Kopacz dann auch so ein Stück weit noch irgendwie, zumindest von der Position her. Also, aber das ist halt definitiv einfach rückblickend schon ein krasser Verlust gewesen, der diese ganzen Offensivthematik einfach nochmal verstärkend hinzugefügt hat, dass du, wenn du eh einfach offensiv ja, dich schwer tust, dann so ein Spieler, der ein verbindendes Element einfach irgendwie ist, zwischen Abwehr und Sturm, den abzugeben, hat das, glaube ich, nochmal massiv verstärkt. Und weil wir jetzt vorher über Chivea gesprochen haben und ja, Kölner hat den entdeckt, man kann über Capretti zum Beispiel, finde ich, auch sagen, was man will, aber er hat auch vielen Jungen die Chance gegeben, gezwungenermaßen, aber auch so jemand wie Donald Nduka dann ja, entdeckt und reingeschmissen. Also das muss man Capretti auch, der Vollständigkeit halber zumindest, auf jeden Fall hoch anrechnen, finde ich. vielleicht auch ein ganz guter Übergang
dann zu
Gewinnern oder Verlierern der Saison.
Ja, das ist schon wunderbar. Ich wunderschön, wie die Überleitung heute funktioniert. Das ist wunderbar. Ja, aber wir können auch abschließend einfach nochmal, also wir haben jetzt viel qualitativ gesprochen. Wenn wir jetzt die drei Trainer einfach nur mal sagen will, Schulnote 1 bis 6, alle drei hintereinander. Also
Rehm 4, Capretti 6, Kölner 3.
Ich hätte es ähnlich gesehen, also Rehm 3 bis 4, Capretti hast du ja gesagt, brauchen wir nicht erwähnen, und dann Kölner 3 bis 3 plus.
Ich bin gerne extremer, also Rehm, aber da wisst ihr ja eh schon, also Rehm ist bei mir höchstens 4 minus, ja, da bin ich auch noch nett, und dann ja, Capretti, habe ich schon gesagt, also schöne 6, und Kölner, ich glaube, da muss man tatsächlich voll unterscheiden zwischen sportlich und halt, was da das mitbringt. Also, was er jetzt noch sonst am Rand mitgebracht hat, und da kam ja auch ein bisschen die Euphorie beim letzten Spiel, ist das für mich schon sehr, so gehe ich auf die 3 plus, 2 minus. Einfach nur, weil ich ja, der kann einfach derjenige sein, der einfach mal wieder, der halt der richtige Menschenfänger für den Verein ist. Ja, und das ist sportlich das eine, und das ist der erste Trainer seit 350 Jahren, der halt, wo er sagt, okay, da kann mehr gewachsen einfach drumherum noch.
Also wenn du das noch mit in die Bewertung wieder einfließen lassen willst, dann, also da stimme ich dir komplett
zu. Dann auf jeden Fall Rehm 6 oder wie?
Nee, dann wäre ich sogar bei Kölner mit einer 2, weil wie gesagt, also er aus der Situation, wo man herkam, und auch, also ich, oder wie er schon gesagt hat, ich glaube, also das ergibt wirklich Sinn, dass man ihn in so einer Situation holt und dass er wirklich dem Verein was geben kann. Und das, finde ich, ist dann schon eingetreten. Dass dann natürlich noch nicht alles auf keinen Fall positiv ist, und man über einige Aspekte, haben wir ja gerade schon auch zum Teil in aller Ausführlichkeit besprochen, man da diskutiert und diskutieren kann, das ist dann auch der Fall. Aber ich glaube schon, wie erwähnt, so Meppen etc., da hätte er auch noch die Saison, so hart es klingt, dann nach den Entwicklungen noch schlechter laufen können.
Ist sie aber nicht. Wunderbar. Schön. So.
Ohne das gut zu heißen, aber ja, das muss man dann halt auch in der ehrlichen
Analyse sehen. Martin schaut sich eben nur das Ergebnis an.
So ist und es sagt, dann ist scheiße. Ja, das habe ich unter Capretti gelernt, und jetzt mache ich das auch nicht mehr anders.
Ja, wunderbar. Also alle drei Trainer scheiße. Ja. So, ja, wollt ihr noch was zu den Trainern verlieren? Oder wollen wir jetzt einfach die drei Trainer so einfach mal?
Ich habe kurz überlegt, ob ich noch was zu Kölner sage. Aber ich habe das ja im Endeffekt letztes Mal auch schon irgendwie gesagt, dass Kölner schon sehr viel richtig macht. Und man sieht aber auch halt einfach, wie einfach es ist, mit so ein paar Stellschrauben eigentlich das Umfeld für sich zu gewinnen. Also irgendwie ist es halt einfach fragwürdig, warum machen das andere nicht?
Nur weil die 10 Leute das vor dir falsch gemacht haben. Ja.
Ja, trotzdem bin ich immer noch ein bisschen skeptischer auch. Also ich finde, er redet Klartext auch, und die Pressekonferenzen kannst du dir endlich mal wieder anschauen, und es ist nicht nur irgendwie, ja, irgendwie Phrasendrescherei.
Kommt noch.
So ein bisschen vorsichtig bin ich dann trotzdem irgendwie bei, ja, wie jetzt nach dem Elatissen-Spiel oder...
Ja, es nimmt doch mal so ein bisschen unsere Euphorie an. Nimm doch so ein bisschen einfach mal so ein Hoch. So ein Hochgefühl.
Ja, ich bin ja gewillt, weißt du? Aber irgendwie fehlt mir noch so ein kleines Quäntchen. Ich habe dann auch immer noch so ein bisschen vor Augen, dass er irgendwie, als er noch bei 60 irgendwie in Amt und Würden war, irgendwie während der WM irgendwie gesagt hat, ja, er wird, also die Fußballer sollten Fußball spielen und nicht Politik machen und so. Da bin ich immer noch so ein bisschen skeptisch, aber ich glaube, er hat zumindest begriffen, wie er sich in Ingolstadt zu geben hat, und ist meines Erachtens der irgendwie auf den Spuren von Hasenhütteln zumindest am nächsten kommt, aber...
Ja, eben. Weißt du, zwischendurch hat mir so...
Boah, jetzt wolltest hier, du was Positives hören.
Das sind ja jetzt an den Anfangszeiten, jetzt die Anfangszeiten des Podcasts, hier 5 Jahre, weißt du, was ist hier der Leitl noch rumliegen? Und jedes Mal sagen, wie kann eigentlich jemand mit der Leitl ist so wenig Interesse an der Verbindung zu dem drumherum haben? Und deswegen, ich nehme alle Vibes mit, auch wenn er auf Hasenhüttels Spuren wandelt, ja, ist das vollkommen okay. So, genug Trainer. Toll, ihr hört, ich bin wunderbar vorbereitet. Ich habe hier Dinge auf Transfermarkt ausgedruckt und was dazu geschrieben. Wenn wir schon das lustige Bewertungsspiel gespielt haben, spielen wir jetzt das Wir bewerten die Spieler spielen.
Ja, ich weiß nicht, willst du jeden durchgehen?
Das ist so ein bisschen die Frage. Oder wollen wir die Tops und Flops
einfach? Ja, ich glaube
also auch. Also alle Tops durchgehen, finde ich ein bisschen heftig.
Ja, also Zumal wir auch schon wahrscheinlich viele Namen irgendwie jetzt
schon. Name-Dropping ist hier auf jeden Fall schon wieder stark. Ja. Ja. Machen wir erstmal so. Hier, du hast, also ich sehe hier nur mal für euch, warum wir hier so einen Quatsch rumreden. Also Martin sehe ich hier, hat so eine Liste gemacht von allen Spielern, die so nah waren Vereins, der ersten Herrenmannschaft, und hat sie bewertet von plus, das sind relativ wenige, bis minus, das sind relativ viele, und dann sogar noch minus. Ja. Möchtest du noch einmal mal deine Minus-Minus-Spieler nennen?
Klar, weil wir sind hier beim Schanzer Zeitspiel, wir fangen erstmal mit etwas Negativem an.
Ja, damit wir auf etwas Positivem enden können.
Ich weiß nicht, wie ihr es gemacht habt, also bei mir schon auch immer halt natürlich mit, was ist die Erwartungshaltung von dem jeweiligen Spieler.
Ja, natürlich.
Bist du dann...
Our davon, expectations were low.
Genau.
But holy fuck.
Also bei mir stehen bei Minus-Minus, ich glaube... Irgendwie einige bei Minus stehen, ist auch klar, aber bei Minus stehen bei mir vier Spieler, nämlich Ditgen, klar, weil einfach die Ausgangslage eine andere war, als dann letztendlich am Saisonende irgendwie dastehen. Preissinger, Sapai haben wir vorher schon, glaube ich, ein bisschen angesprochen, und Stefanovic. Deckt sich das mit euch?
Wenn du das so hörst, Bene.
Ich kann dem zustimmen. Also ich habe auch bei... Natürlich die Erwartung sehr enttäuscht, oder wenn du es formulieren willst, minus Sapai auf jeden Fall, weil wie erwähnt, man hat einige Hoffnungen in ihn gesetzt. Man hat dann immer noch so ein bisschen, das hatten wir auch gesagt, das Spiel gegen Nürnberg auswärts in Erinnerung, wo er eben sehr, sehr positive Akzente gesetzt hat. Und wenn man dann noch so ein bisschen das Potenzial sieht, was eigentlich da sein kann, dann ist das klar, dass die Saison auf jeden Fall sehr enttäuschend war. Dann, klar, wie Martin schon gesagt hat, Ditgen, ich meine, da spielen einige oder besondere Umstände natürlich auch eine Rolle, aber wie erwähnt, man hat sich deutlich, deutlich mehr erhofft, und dann ist das auch klar mit nur vier Spielen und einer Einwechslung, dass da sehr, sehr wenig war. Und dann natürlich auch, dass eine Rolle gespielt hat, das haben wir ja gerade schon erwähnt. So, dann...
Dann haben wir nochmal fünf Leute auf Minus Minus.
Dann habe ich auch noch Soleimani, weil ich meine, hier, ich habe es nachgeschaut, extra noch als Statistik, hier vier Spiele von Anfang an, 9 Einwechslungen, und in diesen Spielen ein Kickerschnitt von 5,13. Das ist halt auch eine Aussage.
Ja, ich wundere mich auch gerade, warum der bei mir nur bei Minus steht, aber also man muss schon auch, also wenn man sich nochmal irgendwie vor Augen führt, dass er ja eigentlich auch letztes Jahr in der Winterpause kam, irgendwas dann doch von Hannover, also schon, würde ich sagen, gestandener Zweitligaspieler, somit ja auch irgendwie eine Rehm-Beiersdorfer Verpflichtung mit war, ja, verstehen, oder Metzelder wahrscheinlich auch, ja, also versteht man nicht so ganz, ja.
Genau, und das waren bei mir dann die Minus-Minus-Spieler. Wie erwähnt, es gibt sehr viele Minus-Spieler, aber das waren die, so, die hier rausgestochen haben. Preissinger sehe ich als Minus, weil Martin ihn erwähnt hat, wenn man in dieser Bewertungskategorie denkt, mit dann doch, glaube ich, also 17 Spielen von Anfang an, 5 Spielen eingewechselt, ist auf keinen Fall die Erwartung erfüllt, aber...
Ist das Teilnehmerurkunde oder was?
War jetzt aber dabei. War jetzt aber auch nicht so, also in Preisinger hatte man A, nicht die kompletten Erwartungen, dass er die Mannschaft trägt, und dann ist es auch nicht so, dass dann er nur, also wie zum Beispiel wenn Soleimani 4 Spiele von Anfang an gemacht hat oder so. Also insofern sehe ich ihn noch als Minus, oder sehe ich ihn als Minus so.
Ich musste gerade noch ein bisschen nacharbeiten, weil ich habe nur von Minus und Plus gemacht, deswegen musste ich
jetzt... Weil das ist nur Minus, da steht.
Ich habe erstaunt, also meine Liste ist hier weiterer Teddybärchen, wie ist das Glücksbärchenland. Ich hatte echt gar nicht so viel Minus. Ich habe relativ viele Nuller hier stehen und ein paar Plus. Wenn wir über Minus-Minus reden, gehe ich mit einem komplett d'accord. Es ist Sapai, was haben wir schon erwähnt, das ist einfach wirklich... Da habe ich mir viele ausgemalt, wie das abgeht dieses Jahr und wie schlecht das jetzt war. Deswegen auf jeden Fall Minus Minus. Was mich halt wundert, ist, dass bei euch hier Pascal Destrot nirgends auftaucht. Also wenn man über Erwartungen und Ergebnis redet, ist das für mich halt einfach wirklich krass daneben. Und ich war und 5 Millionen Torwartfehler Funk ist für mich auch, ich hatte keine Erwartungen an Funk, aber sorry, so einen schlechten Torhüter haben wir seit 15 Jahren nicht gehabt. Das ist für mich Minus Minus, vielleicht sind es 3.
Also Destrot, muss ich sagen, ich habe überlegt auch, Und habe mir dann aber die Statistiken auch nochmal angeschaut. 8 Tore, 7 Vorlagen. Ich hatte gar nicht auf dem Schirm, dass er so viele Vorlagen in Anfangszeiten auch hatte. 15 Scorer-Punkte, das hat mich dann dazu bewogen, dass man gesagt hat, okay, es ist in Anfangszeiten nur Minus. Aber wie du schon erwähnt hast, ich habe wirklich auch überlegt, weil die Erwartung, die man in ihn gesetzt hat und dann so ein bisschen auch, was sich, glaube ich, herauskristallisiert hätte, aber da wäre es nochmal spannend, wenn er dann immer zur Verfügung gestanden hätte am Ende bei Kölner, dass er wahrscheinlich auch nicht mehr als Stammspieler da ankommt. Und dann wäre es auch für mich ein Minus-Minus gewesen.
Das ist eine gute Frage, ja. Wo er auch getraut wäre.
Ja, also ich lehne das jetzt auch nicht völlig ab, diese Einschätzung. Also steht jetzt auch bei mir auch nicht auf der Plusseite. Das kann ich auch spoilern. Nee, also wie bei Bene ist auch so ein bisschen, dass bei mir das am Ende die Statistik das noch ein bisschen abgeschwächt hat. Aber klar, also wenn man wieder von der Erwartungshaltung ausgeht und von auch von Kosten nutzen und er dann zwischenzeitlich halt, ja, auch unter Capretti irgendwie nur als Joker zum Teil oder halt früh ausgewechselt, auch in vielen Spielen, wo ich mir denke, da sollte eigentlich ein Spieler, dem diese Rolle zugeplant wird, schon, wenn es noch 0-0 steht, auch dann vielleicht über 90 Minuten spielen.
Und eben selten auch als Führungsspieler irgendwie aufgetreten. Also selten das Gefühl, dass er irgendwie dann so der Wortführer in irgendwas ist. Klar, war ein paar Tage ein bisschen selbstkritisch und auch mal unterwegs, gerne in Interviews dann irgendwann. Ist auch gern okay so. Aber da, also, ja, es ist wieder die Frage, wie ich vorher gesagt habe, Erwartungshaltung und das, was rauskam. Deswegen möchte ich der Vollständigkeit halt auch sagen, dass für mich ein Sulmani, ein Preisinger und ein Stefanovic überhaupt gar keine Möglichkeit hatten, auf 2 Minus zu kommen, weil meine Erwartungen einfach nicht hoch genug waren, um das so dermaßen
so nehmen zu können. Ja, da würde ich gerne nochmal bei Stefanovic reingrätschen, weil für mich
dem armen Mann wurde von Funk die Karriere beendet. Was soll er machen?
Ja, gut, dann
soll er jetzt mit Krücken spielen?
Das ist schon klar, aber im Endeffekt war es auch wieder so, er wurde in der Winterpause letztes Jahr geholt, es war irgendwie okay, es ist noch ein junger Innenverteidiger, den wir schon auch mit für die dritte Liga dann einfach zum Teil auch irgendwie verpflichten, und er hat sich nicht, also kein Deut, finde ich, verbessert gegenüber der Rückrunde der zweiten Liga, was irgendwie seine Rolle in der Mannschaft ist, gerade in einer Mannschaft, wo dann auf einmal irgendwie kaum mehr Innenverteidiger da waren. Müsste ich jetzt nochmal nachschauen, ob er da nicht auch wieder verletzt war oder so, aber ich meine, er hat ja dann zum Beispiel in Wiesbaden irgendwie gespielt und wurde dann irgendwie weggeflext vom eigenen Keeper, aber ja, also das finde ich schon auch einfach, wenn man sich nochmal so ein bisschen die Ausgangslage, ja, finde ich, vor Augen führt, hat er sich halt einfach gar nicht entwickelt, und das bewegt mich zu Minus, Minus,
okay.
Wo ich finde, man aber auch noch drüber diskutieren kann und sollte und muss, ist halt auch Rolle von Tobias Schröck, also
ach, jetzt habe ich gehofft, dass du so ein Wortspiel machst. Ich hoffe, wo man kann und muss, Liu. Da wollte ich auch gerade fragen, aber jetzt machen wir erstmal Schröck.
Ja, also Schröck ist für mich auch nah an der Minus-Minus.
Ich finde den gar nicht von mir.
Ja,
aber mir ist Minus, guck.
Man hat ihn auch
sehr. Aber auch da, ja.
Auf dem Spielberichtsbogen gefunden. Natürlich, weil er wieder mal oft häufig verletzt war, aber ich finde auch einfach, er ist selten als Kapitän irgendwie positiv in Erscheinung getreten, und er ist auch in den Spielen, wo er dann gespielt hat, war er nicht derjenige, der dieser Mannschaft die nötige Stabilität gegeben hat. Gegen 60 zum Beispiel hat er, glaube ich, dann gespielt mit Nduka irgendwie als Innenverteidiger-Pärchen, und du hast eher das Gefühl gehabt, dass der Nduka irgendwie jetzt hier der routiniertere und stabilere der beiden ist, und das ist nicht das, was du von einem Kapitän-Innenverteidiger gehört hast.
Das ist tatsächlich, es macht jetzt nochmal ein ganz anderes Fass auf, aber das ist ja auch, was wir gerade schon mal über Testrode gesagt hatten. Mein Ditken ist eh nicht da gewesen. Da gibt es da diese legendäre eine, ich weiß nicht, welches Spiel es war, aber der war dann irgendwie mit Krücken die flammende Ansprache im Mannschaftskreis nach der 300. Niederlage in Folge irgendwie gerissen hat. Was ist denn überhaupt mit Führungsspielern? Also wenn du sagst jetzt irgendwie, ja, so richtig ist der Rolle des Kapitäns jetzt auch nicht richtig irgendwie gerecht geworden. Ich habe vorher schon mal angesprochen, nee, Testrot sehe ich das halt irgendwie auch nicht. Wer war es denn? Gab es einen, der irgendwie diese Rolle eingenommen hätte?
Ja, also du musst ein Jahr nach Abgang von Kutschke und Gauss schon konstatieren, dass da ein bisschen Führungsvakuum war. Vielleicht auch nicht unbedingt Vorwurf an Schröck, aber er ist vielleicht halt auch einfach nicht der Typ dafür, in dieser Rolle als Kapitän so hundertprozentig aufzugehen, zumal er halt dann auch einfach
so der viel Blam-Typ, meinst du?
Die Verletzungshistorie hat, um ja, auch nicht auf dem Platz diese Unangefochtenheit irgendwie zu haben.
Ja gut, das ist halt wahrscheinlich echt ein Problem, weil ja keiner in diesem Kader dieses Jahr es ist ja keiner da, wo du sagst, okay, der hat durch Leistung so überzeugt, dass er halt deswegen die Rolle verkörpert. Sondern wenn, dann müsste es irgendeiner durch den Typ getan haben.
Ja, also wie es schon sagt, also für mich ist das auch eins der Themen. Dadurch, dass sich auch keiner rauskristallisiert hat, der diese Rolle komplett ausfüllen kann, dass das eins der Themen ist.
Nicht mal der Warrior King. Und dass der Name eigentlich schon prädestiniert.
Aber ja, vielleicht noch zu Schreck, weil wir drüber sprechen. Also ich habe ihn auch dann als Minus eingeschätzt, weil so ein bisschen haben ihn dann noch die Statistiken gerettet. Also ich hatte ja auch so das Gefühl, er hat noch deutlich weniger gespielt, aber am Ende waren es 20 Spiele von Anfang an, 2 Einwechslungen und ein Kickerschnitt von 3,53. Und das hat mich dann dazu bewogen, dass man sagt, hier, ich schätze ihn als Minus ein, aber ich kann auf jeden Fall eure Punkte sehr gut verstehen, Erwartungen und was man sich da dann oder was dann am Ende rauskam, aber wie ihr erwähnt habt, diese Verletzungsgeschichte und Historie, das kam auch nicht von ungefähr. Das war jetzt nicht, dass es in dieser Saison das erste Mal war, darum hatte ich das so immer auch noch ein bisschen im Hinterkopf.
Auch nur, weil es gerade passt und uns tatsächlich die einzige Statistik ist, während ihr irgendwie alle 2 Minuten irgendwie eine Statistik rausfeuert. Aber ich habe nochmal nachgeschaut, wie viele Spiele Schröck in den letzten 2 Jahren über 90 Minuten gemacht hat. Und es waren halt 19 Ligaspiele über 90 Minuten von 72 möglichen. Und das ist dann einfach, also das erklärt oder... Ja, ich weiß nicht, ob es ihn damit einfach sogar ein bisschen in Schutz nimmt, weil er ist ja dann sofort immer wieder, wenn er wieder aus einer Verletzung zurückkommt, sofort wieder einer, der ja, reingeworfen wird und dementsprechend ja auch offenbar eine der höchsten Qualitäten in diesem Kader mitbringt. Aber wenn du einfach nicht in den Rhythmus kommst, dann kann das halt auch nicht das Leistungsniveau sein, das du vielleicht in der Position und in der Rolle dann auch brauchst.
Ja, es ist maximal undankbar auf jeden Fall. Aber ich muss sagen, als ich gerade die Kickernoten erwähnt hat und du so nervös neben mir wurdest, dachte ich eigentlich, dass du jetzt irgendwie mit einer Statistik kommst, wie viele Minuspunkte dir Brakelmann im Kickermanager in der Rückrunde gemacht hat.
Ja, das will ich aus Selbstschutz einfach nie nachschauen. Ja. Aber Brakelmann finde ich für mich die merkwürdigste Personalie zumindest der Rückrunde. Also mir ist nicht ganz klar.
Ja, der hat sich unseren Podcast zur Winterpause angehört, gehört, wie geil wir ihn finden und sich danach gedacht, okay, jetzt kann ich es auch lassen.
Ja, jetzt drehe ich noch 2-mal alle um und dann weiß ich nicht. Hat, glaube ich, die letzten 6 Spiele war er nicht im Kader, ist er verletzt. Irgendwie wurde er aber, glaube ich, auch nie als Ausfall genannt oder was ist da im Busch? Also,
keine Ahnung.
Das ist sehr merkwürdig alles.
Ich kann es dir nicht sagen. Wir drehen so ein bisschen Kreis, vielleicht habt ihr Plus-Plus-Spieler.
Bei mir stehen 2.
Okay, dann leg los.
Beck und Nduka. Nduka einfach, weil...
Ja, Nduka sicherlich, weil wir vorhin gesagt haben, Erwartungen und
das genau, er war nicht mal dem Profikader irgendwie da, zugedacht und hat dann sich auf einmal irgendwie festgespielt, während irgendwie andere wie Stefanovic das nicht geschafft haben. Und Beck einfach auch nicht, weil er jetzt irgendwie eine rundum perfekte Saison gespielt hat, aber ich finde so ein bisschen Ajensa-Vibes, irgendwie später Transfer und schon an sehr, sehr vielen Stellen irgendwie aufblitzen lassen, dass er ja jetzt nicht unbedingt mit der dritten Liga sein Potenzial komplett ausgeschöpft hat, sondern dass er das auch in höheren Ligen irgendwie schaffen könnte.
Ich glaube vor dem Hintergrund, dass wir, also in Luka gehe ich mit und Beck vor dem Hintergrund, also wenn man denjenigen, der wahrscheinlich irgendwo die besten Leistungen über das Jahr hinweg gezeigt hat, mit Plus-Plus auszeichnet, dann ist Beck Plus-Plus. Ansonsten, aus dem, was ich vorher schon mal gesagt habe, ich fand halt auch in der weiten Zeit der Saison jetzt auch nicht so überzeugend. Klar, Meisterscorerpunkte und jetzt am Ende richtig gut, aber deswegen kann ich mitgehen.
Also sehe ich sehr, sehr ähnlich. Also gerade wenn man von Erwartungen spricht und dann als Beck einfach hier 13 Tore, 5 Vorlagen und dann auch, also quasi, wie du schon erwähnt hast, der ist da auch ein später Transfer gewesen. Also da sieht man auch, ich glaube, was haben wir gerade nachgeschaut, ähnlich wie Chivea hier, also einiges Potenzial noch vorhanden mit 21. Da bin ich mal gespannt, wo die Reise hingeht. Und Nduka war bei mir so, dass ich geschwankt habe zwischen Plus-Plus und einfachem Plus. Klar, man hatte, wenn man rein davon spricht, keine Erwartung gehabt, dann ist es auf jeden Fall Plus-Plus. Es waren dann aber auch am Ende, habe ich es nachgeschaut, 11 Spiele nur in Anführungszeichen. Und das muss man dann schon auch schauen, wie sich das dann irgendwie so weiterentwickelt. Aber klar, junge Spieler, keine Erwartungen, das ist schon auch eine der Entdeckungen auf jeden Fall. Der Rückrunde sowieso.
Und auch F-Spiele mit hoher Varianz. Ich finde, er hat eine sehr eigene Art zu spielen, vor allem für so einen jungen Innenverteidiger. Also bei dem ich mir denke, es ist manchmal ein bisschen sehr abgeklärt, in Anführungszeichen, was dann irgendwie auch schief geht gleichzeitig. Heißt, Erwartungen, was rauskommt, auf jeden Fall plus. Ansonsten würde ich sagen, ist schon Varianz drin in der Leistung.
Ja, also sind wir uns, glaube ich, auch einig. Und so plus heißt in der Hinsicht auch bei keinem
Platte 1. Ne?
Also,
ja, also, genau. Also,
für den Brettelmann-Fehler machen wir nicht nochmal.
Hier wird keiner
mehr. Wo ich auch überlegt habe, ist Kostli. Einfach 33 Spiele, also von Anfang an.
Jetzt kommt er wieder mit dem Kickernotenschnitt.
Also, nee, und dann auch, ja, das spielt auch eine Rolle. Also hier, aber zwei Tore, 9 Vorlagen. Und dann ist er, also einfach, der hat eine gewisse Konstanz ausgestrahlt, die man einfach von vielen anderen gerne gehabt hätte. Und zum Teil auch dann, also gerade bei den Vorlagen, über Außen Akzente gesetzt, wo man vorher davon gesprochen hat, wie will man den Tor erzielen. Also da haben wir dann einige, oder sind mir auch einige Szenen gut in Erinnerung geblieben. Aber bei mir war es dann letzten Endes auch das einfache Plus bei ihm.
Der Vollständigkeit halber, ich habe heute erst gesehen, diese neuen Vorlagen, das war mir nicht so bewusst, dass er der Top-Vorlagengeber war die Saison. Bin nicht deiner Meinung, habe vorher schon gesagt, dass das eine Konstanz irgendwie richtig hatte, weil ich fand die Hinrunde einfach nicht gut genug für das, was er bringt. Ich fand, er hat in der Rückrunde jetzt komplett angezogen, deswegen ist bei mir so, ist er noch von der Null auf dem Plus gesprungen, aber wenn er so weitermacht wie jetzt in den letzten Spielen, dann bin ich sehr zufrieden, wenn er im nächsten Jahr weitermacht. So.
Gut, dann bin ich aber gespannt, was du dann haben willst in Zukunft oder welche hohe Erwartungen dann zum Teil nächstes Jahr hast. Also mit einer gewissen Konstanz meine ich. Also 33 Spiele waren von Anfang an waren mit Abstand die meisten als Feldspieler. Und das meinte ich unter anderem. Und dann auch noch die als Verteidiger 11 Scorerpunkte, 9 Vorlagen.
Ja, ja. Also, wobei wir jetzt da natürlich jetzt endlich wieder in den Kreis schließen, dass wir am Anfang ja gesagt haben, warum holt man sich eigentlich Marcel Kostli und spielt halt Viererkette und wundert sich, dass er irgendwie als Rechtsverteidiger nicht so wirkt, weil du siehst ja genau daran, dass er halt eigentlich Schienenspieler ist, weil er halt eigentlich schon offensiv stark ist. Und das sind 9 Vorlagen und auch die beiden Tore, wenn ich mich erinnere, waren schon ganz nette. So.
Und Kickernotenschnitt von 2,8.
Und der Kickernotenschnitt erst.
Das ist schon sehr bemerkenswert. Mit Abstand der Beste, auch hier von den Feldspielern. Und sogar, also insgesamt von den Spielern. War natürlich auch besser als Funk, haben wir ja schon mal erwähnt.
Ich wollte so punktuell noch ein paar Fragen. Wo sind wir denn? Wo wollte ich denn haben? Ah ja, Musliu. Habe ich ja vorher schon angemerkt. Also Musliu war ja lange irgendwie auch noch das Gespräch am Anfang der, also am Ende der Sommertransferphase, dass er vielleicht doch noch geht. Wenn das dieses Dreierspiel irgendwie mit St. Pauli, bla bla bla, ist dann nicht dazu gekommen. Und man war natürlich erstmal froh, hat er jetzt das erfüllt, was man sich davon erwartet hat? Und ist er jetzt noch so viel wert wie vor der Saison?
Ja, also gefühlt geht diese Diskussion aber jetzt schon wieder los, finde ich. So dieses Musliu, starker Spieler, Nationalspieler, bla bla. Hat noch Vertrag, und aber es wäre ja schon gut, wenn wir ihn halten können, aber ja, müssen wir schauen, ob das irgendwie hinhaut. Und also ich weiß nicht, wie viele, ihr seid die Statistik-Nerds heute, wie viele Einsätze hatte er denn?
25 von Anfang an und keine Einwechslung.
Ja. Kickernote?
2,38.
Also deswegen, also gefühlt finde ich, waren da auch sehr, sehr viele Ausfälle irgendwie dabei. Gut, 25 ist jetzt irgendwie so, weiß nicht, zwei Drittel oder was. Also bei mir ist eher so irgendwie hängen geblieben, dass er halt oft irgendwie Ausfälle hatte, wo ich dann irgendwie gesagt hätte, da hätte ich jetzt irgendwie lieber vielleicht den Anfang der Saison verkauft und hätte das Geld irgendwie in einen konstanteren Spieler noch irgendwie investiert. Dass er, wenn er da ist, einer der stabileren ist, glaube ich, dann, das ist unbestritten. Aber also er ist bei mir trotzdem irgendwie sogar bei der Minus. Aber wir können ihn jetzt auch.
Ja, ich sehe halt gerade, denken wir noch, also wenn ich das ausweite auf Minus, Minus, dann ist er für mich auch eher die Null-Minus-Seite als
ja,
die
Null-Seite. Exakt, genau da.
Ja. So. Ja, deswegen, das ist natürlich die Frage, weil das ist halt tatsächlich, wir hatten ja nicht so viele Spieler, die Geld wert waren. Wir haben auch jetzt wahrscheinlich nicht so viele Spieler, die Geld wert waren. Können wir ja eigentlich, ist das ein Punkt für jetzt oder machen wir was hinten anstellen? Also die Frage halt wirklich, wie du auch gerade schon gesagt hast, der Abgänge, der Erwartung fürs nächste Jahr, so Geschichten. Wer ist denn überhaupt bei uns jetzt gerade im Kader, von dem man sagt, okay, da könnte auch Geld reinkommen? Wir haben jetzt schon vielleicht nur der Vollständigkeit halber 7 Abgänge schon verkündet, alle einfach Vertrag ausgelaufen. Ich lese jetzt nicht vor, sucht es nach. Aber diejenigen, die jetzt halt einen Vertrag haben, wer steht denn jetzt gerade auf einem möglichen Verkaufszettel? Weil ich glaube schon, dass wir irgendwie schauen müssen, wie wir uns finanzieren. Wir erinnern uns daran, wir haben relativ viel Geld für Röhl bekommen, 3 Millionen, also Geschichten, letztes Jahr. Davon ist ja anscheinend nicht so unglaublich viel in frisches Transferbudget geflossen. Heißt, wir werden schon schauen müssen, wie wir uns eventuell auch viel refinanzieren, ne?
Ja, also ich denke mal, um die Frage zu beantworten, werden wahrscheinlich auf dem Zettel die wirklich, wenn dann gegen Ablöse gehen, weg und vielleicht muss Leo irgendwie stehen. Also recht viel mehr sehe ich da nicht.
Was ist mit einem Pascal Sestroth?
An wen willst du den verkaufen?
Na gut, Freiburg hat es auch. Freiburg hat es so auch geschafft, die zu verkaufen.
Ich glaube, das sind jetzt aber so ein paar so Spekulationen, die dann auch von außen schwierig sind. Also ich bin sehr, sehr gespannt, dass schon erwähnt, wie sich der Kader verändern wird. Aber da spielen jetzt so viele Faktoren eine Rolle, von wem oder für wen gab es gegebenenfalls Anfragen. Wie sieht meine finanzielle Lage jetzt gerade insbesondere nach DFB-Pokal aus? Also wie sehr muss ich dann auch darauf reagieren? Und deswegen finde ich das schwer und würde sagen, lass uns das dann vielleicht eher als Einschätzung in der Folge der nächsten Saison.
Und ich meine, es gibt ja auch noch nicht so viele Neuzugänge. Also ich muss gerade sagen, einen Gabstand, den habe ich schon wieder vergessen.
Hä, wen? Deichmann meinst du?
Deichmann.
Nee, Deichmann ist noch nicht offiziell verkündet.
Ach, immer noch nicht offiziell verkündet. Ach du Scheiße. Aber nee, also Martin ist neben mir gerade in eine Schnappatmung verfallen, deswegen sollen wir den komisches. Also Martin hat irgendwie gerade einen Neutransfer, glaube ich, erspäht.
Ja, also,
darfst du ruhig vorlesen?
Ja, genau.
Ich habe es noch nicht
gelesen. Wir haben jetzt hier gerade die Push-Nachrichtenspur bekommen, dass wir Leon Guevara von Regensburg geholt haben.
Regensburger, schön.
Genau, Linksverteidiger.
Ja, gut, brauchen wir ja.
Ja, genau, also ja. Genau, nachdem das jetzt so live ist, glaube ich, hat jetzt da keiner so eine großartige Einschätzung mehr zu, außer dass...
Ja, also du hast anscheinend eine ziemlich schlechte Einschätzung
von dem. Dass ich jetzt beim Regensburg mal kurz zusammengezuckt bin, das sei ja wohl noch zugestanden.
Ja, nee, okay, also ja, wie du schon sagst, es ist wahrscheinlich noch ein bisschen früh für so Geschichten. Aber wenn wir jetzt gerade drüber reden, also mein Linksverteidiger ist ja tatsächlich vakant, so ein bisschen die Stelle, nachdem auch jetzt Franke geht. Und da schon Wunschzettel auch machen, auf was für Positionen der Leute wollt.
Also
ohne jetzt voll in die Tiefe
einzugehen. Ich glaube eher, die Ausgangslage ist ja schon irgendwie, dass Grilic und Kölner irgendwie relativ offensiv sich positionieren und sagen, wir brauchen einen Umbruch und...
wir kaufen komplett 1860 auf,
weil
wir
haben Kölner. Ja, wie auch immer, aber... Und dann aber gleichzeitig sagen, ja, aber es sind sehr viele Spieler, die noch Vertrag haben und...
geht das wieder los?
Genau. Also ich bin... mal gespannt, was das für ein Umbruch wird, weil, wie wir es jetzt auch gerade selber gesagt haben, also ich sehe jetzt nicht so viele Spieler, die auf dem Markt irgendwie wesentlich begehrt sind oder klar, dann musst du möglicherweise halt einfach ohne Ablöse irgendwie Spieler ziehen lassen vielleicht geht das ja, aber also ich bin da sehr skeptisch irgendwie, wie viel Umbruch das tatsächlich bedeutet.
Also wenn du einen Namen genannt hast, sollten wir vielleicht schon noch auf Chivea eingehen.
Guter Punkt, Martin. Ja, nicht nur negativ reden, auch anders negativ.
Ja, anders
negativ. Mach weiter.
Also ich habe ihn nämlich also für mich als Plus eingeschätzt, auch wenn er Großteil der Saison überhaupt keine Rolle gespielt hat. Aber ich muss sagen, unter Kölner hat mir schon in einigen Spielen auch wirklich gut gefallen und hat Torgefahr ausgestrahlt. Gerade das Tor, ich glaube, das war das gegen Duisburg.
Duisburg, ja.
Wo er selber die Pressing-Aktion eingeleitet hat, dann vor dem Tor die Ruhe bewahrt hat und wirklich eiskalt abgeschlossen hat. Also da waren immer wieder dann in den Kölner Spielen auch Highlights drin und das fand ich sehr, sehr gut. Und das wirft dann natürlich die Frage auf und die haben wir am Anfang des Saisons schon diskutiert. Was hat es denn mit dieser Laienkonstruktion auf sich? Und dass er jetzt natürlich wieder zurückgeht, gerade nach so einem Saisonende oder nach so einem letzten Saisondrittel ist dann schon interessant auf jeden Fall, weil dann frage ich mich schon, ja, was hat man sich denn von dem Transfer wirklich versprochen?
Ja, aber offiziell heißt das ja eigentlich nur, wir ziehen die Kaufoption nicht, oder?
Ich glaube, es gab auch keine, ich weiß nicht.
Ich dachte, es hieß,
dass das ist halt die Frage, was dann okay. sich dahinter jetzt alles
verbirgt. Also ich hatte immer das Gefühl, ich hatte das immer im Kopf, dass das so wäre, aber ich weiß nicht, ob das so ist.
Ja, also ich habe das, wie Benni schon sagt, wir haben das ja am Anfang der Saison schon irgendwie hinterfragt, was bringt dir diese Leihe wirklich? Entweder er schlägt ein, dann bleibt er dir nicht. Deswegen hatte ich jetzt eher abgesperrt, okay, keine Kaufoption. Oder er hilft uns nicht weiter, dann hast du nur einfach irgendwie den Kader irgendwie voll gemacht und mit einem Spieler, der nichts bringt, und danach sah es ja irgendwie 80% des Jahres irgendwie aus. Ich möchte nochmal betonen, liebe Hörerinnen und Hörer, einfach mal nachhören. Ich habe Anfang der Saison schon gesagt, Chive hat mir jetzt bei den ein, zwei Kurzeinsätzen eigentlich ganz gut gefallen. Muss man tatsächlich die Frage natürlich stellen, warum hat es so lange gedauert, bis das irgendwie...
Dann kann er ja nächstes Jahr Pepi um den Abstieg spielen.
Pepi wechselt nach Rotterdam. Ja, also ich bin eher davon ausgegangen, dass man halt wirklich sagt, okay, jetzt hat er irgendwie die letzten Spiele super gespielt. Der bleibt uns sicher, also, oder ich wüsste jetzt auch nicht, was der FC Augsburg mit ihm dann großartig irgendwie anfangen
würde. Vor allem, weil sie nicht abgestiegen sind. Ich hätte gedacht, okay, wenn genau. Er absteigt, okay, vielleicht. Wahnsinn. Ja, aber das ist ja so ein bisschen die Frage, die ich stelle. Also wahrscheinlich habe ich mir das mit der Kaufoption dann irgendwie selber zusammengereimt, weil ich auch dachte, wie blöd wäre das sonst, dieser Transfer. Aber ich meine, es muss ja noch lange nicht heißen, dass nicht vielleicht doch noch ein Transfer zustande kommt. Ich meine, offiziell geht er halt am Ende dieser Leihe zurück nach Augsburg. Und wenn man sich jetzt halt erstmal einig werden müsste, theoretisch, über einen Transfer, müsstest du ja trotzdem zwischendurch kommunizieren, dass er zurückgeht. Kannst du dann ja was sagen, ja, er ist zwar jetzt noch bei ja, uns, ist aber eigentlich nicht bei uns.
Ja, also
deswegen kann das ja noch passieren, theoretisch.
So ist es ja auch, glaube ich, kommuniziert oder zumindest in den Berichten vom Donaukurier oder so drin, dass es jetzt auf jeden Fall vorerst oder noch nicht ausgeschlossen ist, irgendwie sowas. Und klar, also einerseits, dir sind irgendwie diese Pokaltausende irgendwie da durch die Lappen gegangen. Das kann auf jeden Fall mit reingespielt haben.
Das war einfach ein kluger Schachzug.
Und natürlich,
bessere Verhandlungsposition.
Genau, die Verhandlungsposition ist auf jeden Fall erstmal besser. Und du sagst, also wir haben den jetzt erstmal verabschiedet. Wir planen jetzt erstmal noch nicht mit dem.
Und wir haben auch die 200.000 vom DFB-Pokal gar nicht. Wir können euch gar nichts zahlen.
Genau.
Und schon ist er umsonst da.
Mal schauen.
Also ja, das wäre natürlich schon gut.
Ich hoffe, also wenn ich mir irgendwie was aussuchen könnte, dann wäre es, glaube ich, eher, dass Chivea zurückkommt, als dass wir Beck um alles in der Welt jetzt irgendwie versuchen zu halten.
Das ist tatsächlich auch, das sehe ich irgendwie gar nicht, dass wir den halten, ehrlich gesagt.
Nee, das ist für mich auch durch. Genauso wie für uns auch letztes Jahr irgendwie klar war, dass Röhl halt geht.
Ja, wobei Röhl war für mich klarer als Beck jetzt.
Nee, für mich ist das auf einem Level. Also für mich ist auch Beck weg und ist aber auch okay.
Kommt doch an, wer kommt. Ist halt, für mich ist es sowieso die Frage, wer kommt bezahlt. Für den Beruhig war es damals so, ja, okay, da kommt schon, das ist genug Interessen auf jeden Fall da. Jetzt ist ja momentan, was steht im Raum? 1 Million von Aalborg oder was immer. Also ich
sehe auch. Darmstadt war, glaube ich, auch noch in den Gesprächen, aber wer weiß, wie viel Darmstadt jetzt
auf dem Raum. Wenn du die Millionen, also wenn du da siebenstellig kriegst, nimm mal Lauf.
Ja, genau. Also ich glaube, wir sollten uns auch nicht einreden, dass man für den eine Merlin-Röhl-Summe bekommt. Aber.
Das klingt so, als wärst du Fan von Merlin Röhl.
Ach, Fitschow.
Was jetzt? Fitschow oder Röhl, du musst dich entscheiden.
Ja, Fitschow.
Soll ich mit Keller?
Ist aufgestiegen in die Bundesliga.
Ja, wie viele Spiele hat er gemacht dieses Jahr?
Ja, eher Kurzeinsätze.
Wie viele Spiele hat der Röhl gemacht? Für Freiburg 1?
Für Freiburg 1, weiß ich nicht. 2 oder so. Ich glaube aber eine Vorarbeit. Ja.
Wie viele Spiele hat Bibia gemacht an HSV?
Weniger als 90 Minuten in der ganzen Saison gespielt.
Aber in der Relegation wurde eingewechselt im zweiten Spiel.
Ja, ja.
Ja, da wird gar nichts mehr gehen. Ja, wunderbar. Das könnte uns theoretisch überführen zu noch so ein bisschen Quatsch. Bewertung.
Also,
ja. Ja, Quatsch will ich es nicht nennen. Man muss ja nicht nur Quatsch machen. Also grundsätzlich, also nur für euch, weil wir wissen jetzt selber nicht genau, wie es läuft. Wir
können doch ausschalten, oder was?
Wir bewerten einfach noch so ein bisschen. So ein bisschen, einfach nur so ein bisschen top
auf der irgendwas. Kommen die anderen News zu E-Sports und hast du nicht gesehen.
Hast du ein Update vorbereitet?
Dafür seid doch ihr zuständig, wie
gesagt. Ja, das mag ich
zuständig. Es gibt ja gewisse Rollen.
Für E-Sports.
Nein, jetzt kommen wir dran, die Bewertung.
Was eigentlich gut sein.
Weil leider 3 Monate im Urlaub habe ich leider nicht.
Jetzt machen wir, also wir machen jetzt noch so ein paar Titel quasi. Und fangen wir mal mit dem ganz langweiligen an. Spieler der Saison.
völlig überraschend. Ich gehe mit Beck.
Schließe ich mich an.
Ich finde es auch langweilig, aber wir nehmen da auch Beck. Wenn wir das aufschreiben, das ist nicht Shownotes, Martin.
Ja, das können wir in die Shownotes packen.
Wunderbar. Da ist auch mal was drin dann.
Also ich dachte, ich bin nicht derjenige, der es hier schneidet und irgendwie veröffentlicht.
Doch. Moment. Martin, wir müssen das doch jetzt wieder auf ein höheres qualitatives Niveau bringen.
Ich dachte, das wird nur angeteasert, sodass die Folge auch bis zum Ende gehört wird.
Ja, jetzt wird es halt nur langweilig, weil, also weiß ich nicht, ob es langweilig wird, aber jetzt haben wir den, also wie macht man die Regeln? Wir haben den besten Youngster der Saison noch, aber ist das denn der beste Youngster, der nicht back ist? Das ist so ein bisschen wie mit Erling Haaland in der Premier League, das ist auch scheiße. Der bester Spieler, bester Neuzugang, bester irgendwas.
Ja, denk back der Erling Haaland des FC Ingolstadt.
Ja, alle Schweden, ja, alles dasselbe. Also bester Youngster der Saison ist dann auch Beck, oder wie? Weil wir haben ja vorher schon, wir haben noch kurz die Hoffnung gehabt, dass wir sagen können, der beste Youngster ist derjenige, der jünger ist als Beck und es wird dann Chivea. Aber leider ist Beck jünger als Chivea.
Genau.
Wir könnten den Duka nehmen.
Das reicht mir dafür nicht aus.
Es ist Beck. Und jetzt wird es ganz traurig, weil da haben wir ja auch noch den besten Neuzugang der Saison.
Ja, das ist halt wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Testrot dann. Ja. Beck und Testrot.
Aber soll man einfach nur, damit es sich durchzieht, dann auch wenn Testrot ein bisschen benachteiligt wird, jetzt trotzdem auch Beck nehmen, damit man nicht so viele verschiedene aufschreiben müssen.
Klar, alle guten Dinge.
Ich glaube nämlich auch, Testrot kommt später auch nochmal.
Ich bin mir sicher, wir finden noch eine Kategorie für Testrot.
Wir finden noch eine Kategorie für Testrot. Haben wir noch was Seriöses eigentlich?
Ich habe noch Tor des Jahres.
Tor des Jahres? Ja.
Ihr als natürlich regelmäßige Stadiongänger habt natürlich alle Tore gesehen.
Wie war das? Ich bin auf jeden Fall für Kostli.
Kostli in München, da hat Benes Anwesenheit abgestrahlt, ne, um direkt das Tor zu
schießen. Also ich finde, Kostli in München ist recht weit oben.
Ja. Ja, ich hätte noch als zweiten Kandidaten Beck in Saarbrücken. Aber jetzt also wieder eine Aussage für Beck ist vielleicht auch. Aber ich fand das eigentlich sogar nochmal eine Spur geiler. Das direkte Tor in der ersten Minute, wie er so wirklich humorlos irgendwie den Ball nimmt und einfach aus 20 Metern unter die Latte knallt.
Ja, der war auch geil. Aber ich finde auch Chivea gegen Duisburg war geil. Es war halt ein anderes Ding. Es waren halt zwei Sonntagsschüsse und Chivea war halt wirklich so, wie du vorhin sagst, von Balleroberung, Alleingang bis einfach am Torwart war ihm auch nicht schlecht.
Bestes Teamtor möglicherweise, war das 2-0 in Aue? Irgendwie schöner Spielzug irgendwie aus dem Mittelfeld, dann irgendwie, ich glaube, Flanke Kostli und dann dieser Volley von mal wieder Beck. Aber
bestes Teamtor Beck.
Ja. Deswegen könnte man ja jetzt den Namen dann einfach rauslassen und sagen, das weiß ich nicht, müsste man nochmal nachschauen, 2-0 gegen Aue.
Okay, warte mal, machen wir bestes Teamtor. Ist okay, das war ganz gut auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es das 2-0 war, aber wir nehmen das mal Tor gegen Aue. Tor Aue.
Könnte auch das 3-0 gewesen sein.
Nee, das 3-0 ist 3-0, was nicht. Ja. Boah,
1-2. Du, ich schaue einfach in unsere WhatsApp-Gruppe, weil da hast du dich ja nicht zurückgehalten, dass du das ganz gut fandst.
Also ich fand aber als bestes Teamtor würde ich fast trotzdem, also ja, das war auch gut, da würde ich aber mit Chivea gegen Duisburg gehen, weil das hat mir sehr, sehr gut gefallen.
War das ein Teamtor?
Ja, Chivea, der die Pressing-Aktion eingeleitet oder ausgelöst hat, dann kam es zur Balleroberung, dann wurde mit 2-3 Stationen und wieder auf Chivea und dann quasi den noch aussteigen lassen. Das hat mir sehr gut gefallen.
Was haltet ihr davon, wenn wir das der Community überlassen, dass wir da eine Abstimmung machen aus diesen, die jetzt ja hier gefallen sind?
Finde ich überragend.
Wunderbar, wunderbar.
Und als tolle Saison gehe ich auch mit Kostli.
Gut, aber sonst noch seriöse Kategorien. Ich frame uns und
so. Weiß nicht, bestes Spiel, ich habe hier nur schlechtestes Spiel stehen, muss ich sagen, aber
bestes Spiel
macht vielleicht schon Sinn auch, oder?
Also, oder bestes Heimspiel, bestes Auswärtsspiel, was?
Ein gutes Heimspiel, achso, ja, da war ich nicht da, ja. Fair wahrscheinlich.
Ja, die Frage ist, bestes vom Gesamtpaket, also Feeling mit Spiel, mit irgendwas, ist auf jeden Fall fair zu Hause. Definitiv, da wollen wir nicht reden.
Ja, also ich hatte jetzt tatsächlich auf die sportliche Leistung irgendwie erstmal im ersten Moment irgendwie auch gezielt, aber...
Also wenn du von Gesamtpaket redest, dann würde ich aber trotzdem das Auswärtsspiel...
Ja, das ist das bestes nehmen. Heimspiel und bestes Auswärtsspiel. Das sind zwei Kategorien.
Ach so.
Ja, dann erstmal Heimspiel. Heimspiel habe ich keins, wo ich jetzt so überragend fand, weil ich bei dem einen nicht da war, dann wird es das wohl sein. Ja.
Könnte kausal sein.
Ja.
Und was war dein bestes Heimspiel dieses Jahr?
Also es war ja eins, erste von Köln. So, und dann würde ich auch bei dir mit Pferd gehen. Aber natürlich...
Ich dachte, eins, bei dem du dabei warst.
Willst du jetzt darauf hinaus, dass ich natürlich nicht bei vielen Heimspielen dabei war? Dann will ich jetzt auf keinen Fall auch Dresden nehmen. Insofern nehme ich Pferd.
Immer doch Pferd, okay. Ja gut, bestes Auswärtsspiel, da hast du ja gerade schon angeteasert.
Ja, also da auf jeden Fall 60, weil ich meine, da war die Welt noch in Ordnung, wie es so schon heißt. Da dachte man hier, 60 schlägt den Tabellenführer.
60 schlägt den Tabellenführer.
Man schlägt mit 60 den Tabellenführer, greift oben wieder an. Cooles Stadion, cooles Spiel, kann man machen.
Ja, vom Gesamtpaket bin ich auf jeden Fall auch bei 60. Ansonsten will ich schon noch Osnabrück auswärts auch nochmal einen Raum werden. Sportlich.
Ja, sind auch die zwei, die mir jetzt sportlich irgendwie am ehesten einfallen. Wobei vielleicht wir auch bei diesem Osnabrück-Spiel das vielleicht ein bisschen zu hoch gejubelt haben, weil es ja jetzt keine kämpferisch ordentliche Leistung, ja. Aber da war mit Sicherheit auch ein bisschen Glück dabei und so. Bin sportlich auch dabei, dass wir sagen, eigentlich war das 60-Spiel, auch das musst du nicht gewinnen, das ist ja auch klar. Aber
ansonsten Dortmund, ganz am Anfang der Saison, 4-0. Höchster Sieg, Auswärtssieg.
Mhm.
Ach, das Kinderspiel da. Aber also, das kann man ja auch andersrum spielen, das Spiel.
Schlechtestes Spiel.
Schlechtestes Spiel. Ich weiß nicht, müssen wir das unterscheiden? Oder beschissenstes Spiel, einfach schlecht. Also auch wieder Gesamtpaket.
Also für mich mit Abstand dann das Heimspiel gegen 60.
Und das habe ich auch sofort gedacht.
Ach, ich finde am beschissensten irgendwie vom Gesamtfeeling bin ich für Heimspiel gegen Freiburg. Einfach nur, weil es halt irgendwie so dieser Next-Bruch-Tiefpunkt irgendwie war. Also aber nur wegen den Rahmenbedingungen, also den Rahmenerscheinungen dieses Spiels. Nicht wegen, dass das der sportlich beschissenste war. Aber 60 Heim kommen wir schon gerne.
Also ich finde einfach... Wenn irgendwas hängen geblieben ist bei mir, dieses.
Die Latissen-Pokalfinale.
Ja, das könnte auch dabei sein, aber also ich bin an dieses 60-Heimspiel einfach massiv ohne Erwartungshaltung rangegangen und bin trotzdem tief enttäuscht aus dem Stadion raus. Und da bist du mit 3-1 auf der Ergebnistafel irgendwie noch maximal gut bedient.
Den besten und schlechtesten Trainer haben wir ja schon gemacht. Das ist schön, das ist so ein Perk, dass du nur beim FC Ingolstadt kriegst. Ja, wobei manchmal auch bei Schalke oder so. Dass du halt einfach am Ende so eine Rangliste der Trainer der Saison machen kannst. Weißt du? Weil es gibt so andere Vereine wie Freiburg, langweilig, 15 Jahre denselben Trainer bei uns. Ja, eine schöne Bandbreite. Klasse.
Ja, ich meine, gute Preisfrage. Seit es das Schanze Zeitspiel gibt, wie viele Trainer hatte der FCI?
Da habe ich doch letztens hier auf Twitter eine wunderbare Statistik gepostet. Hm. Ja, so wie nachher raus.
Packen wir in die Shownotes.
Packen wir euch auch in die Shownotes, alles da. Hm. Ja, ist jetzt keine Kategorie, aber ich habe mal geguckt, die wenigsten Zuschauer bei dem Heimspiel waren in Wiesbaden 3472. Also unser Heimspiel, schön.
War ich selber nicht da. Kann ich mich nicht drüber aufklicken.
Ja, gut, wenn jeder, der da war, der darf sich auch nicht über sich selbst aufregen. Wir sind die Einzigen, die das überlebt haben irgendwie. Ja, ansonsten haben wir nur noch so ein paar...
Quatschkategorien.
Quatschkategorien. Also, wobei, das geht schon so halb in die Quatschkategorie. Ich finde ich wichtig, kann man auch gut diskutieren. Schönster Platzverweis der Saison.
Ja, müssen wir nochmal irgendwie rekapitulieren, welche da zur Auswahl stehen. Doch der ein oder andere, ich glaube nur ein glatter Roter, oder? Das war der Preisinger direkt am ersten Spieltag.
Nee, aber Franke mit dem der Notbremse. In dem Spiel ging es auch nichts mehr gegen irgendwie im Moment. Franke Notbremse. Preisinger hat sich danach auch noch gegen Freiburg beworben, auch so einen Platz fliegen hat er nicht geschafft. Aber also mein Favorite ist auf jeden Fall die Soleimani-Aktion. Da war einmal von Anfang an spielen, kriegt in einer Situation für was weiß ich, faul, meckern, nochmal meckern, irgendwas, keiner weiß es genau. Zwei gelbe Karten, fliegt vom Platz und tritt die Frankenbrunnenflasche quer durchs Stadion. Fand ich schon gut.
Ja, also wäre ein würdiger Sieger. Ich finde Dominik Franke natürlich auch in der Situation, wo du eh verlierst, irgendwie in, tief in der Nachspielzeit und weißt, wir haben eh irgendwie defensiv nicht so viele Auswahl- oder einsatzfähige Spieler, sich da noch irgendwie die Notbremse abzuholen, auch ein bisschen Kandidat für die Auszeichnung. Ja.
Das ist so ein bisschen Schanzer DNA, glaube ich. Kann ich dieses Spiel, also Ottavio gegen ich glaube, Hoffenheim war es, oder erinnern, wo sie 3-1 hinten sind und er dann mit dem Vollsprint irgendwie in der Brand 93 Minuten hinterher rennt und mit dem Scherengrätsche den Gegner aus dem Leben tritt.
Ja, also ich glaube, man sollte den Award auch den Ottavio Award nennen, oder?
Ich finde, Ottavio Award ist eigentlich schon gut, ja. Okay. Also für schönste, Ottavio Award, der schönste Platzverweis.
Und dann müssen wir kurz abstimmen, also Franke oder Soleimani?
Ich bin für Soleimani. Aber wobei man natürlich sagen muss, schönster Platzverweis ist ja nicht gerade nur Blatt-Rot. Das ist ja schon, ich finde, da sind so viele Sachen, die da zusammenkommen.
Also ich bin für Soleimani.
Ja, dann glaube ich, können wir es auch
Soleimani. Habe ich live einigen. Im Stadion miterlebt.
Oha, stimmt, bei gegen Dresden. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, ich habe hier noch so ein paar Sachen aufgeschrieben. Also, ich kann mich nur null daran erinnern, wie viel wir so hatten. Schönstes Eigentor halt mal. Aber ich kann mich jetzt nicht nur an das Eigentor von Franke jetzt irgendwie gegen Halle oder so erinnern. Das war aber auch nett. Das war auch so richtig doof. Aber
könnt ihr. Ja, aber dann, also ich glaube glaub jetzt auch nicht, dass wir so viele Eigentore hatten. Und nachdem Franke jetzt schon die rote Karte nicht bekommen hat. Ja,
haben wir Namenspaten für schöne Eigentore? Fällt mir jetzt irgendwie keiner ein.
Müssen wir noch mal eine Abstimmung machen.
Also ich glaube, der nächste Award hat definitiv den Namen Testrot Award verdient. Mit der größten Verschwendung von 700.000 Euro. Was hält man dafür Nominierte dieses Jahr?
Einen würdigen Gewinner, ja.
Also nominieren würde ich für dieses Jahr Pascal Testrot.
Ja doch, Testrot klingt gut, ja.
Okay, passt. Also Testrot. Der Testrot Award geht dieses Jahr an Testrot.
Nach diesem Besagen von 700.000 Euro war mir gar nicht klar, auf wen du hinaus willst.
Ich bin mir auch nicht sicher. Ich habe ein bisschen Angst, dass wir nächstes Jahr zwei Spieler für 700.000 Euro verpflichten.
Ja. Ich meine, ist auch gleichzusetzen mit drei DFB-Pokal-Starts. Also insofern.
Ich finde es so super, dass du das jetzt wirklich noch mitschreibst. Weil, also, dass uns das danach nicht mehr einfällt, wie wir da hatten.
Hallo. Schönes Eigentor, habe ich da unterstrichen. Ja, ich hätte es auch mal unterstrichen reichen können. Was haben wir denn noch so wunderschön? Ach, es ist doch auch schön, immer noch die beste Freikartenaktion des Jahres.
Ja, da müssen wir ganz klar Möbelhof grüßen, oder?
Das ist schön. Auch einfach nochmal, wirklich, auch das vielleicht dann nochmal an alle Zuhörer. Wenn ihr mir sagen könnt, was es für eine Freikartenaktion in diesem Perleheim-Spiel gab, in der Chancengeber-Aktion, dann hätten wir vielleicht noch einen Gegenkandidaten. Aber ansonsten würden wir hier im Möbelhof vielleicht den Preis mal rüberfahren.
Das kann ich mir kaum vorstellen, nachdem du so gerentet hast über die Möbelhof-Aktion.
Das ist eigentlich schon schön, wenn wir so einen Preis machen, einfach beim Möbel vorbeifahren.
Insbesondere auch in unserer Chatgruppe.
Warum willst du es machen?
Mach einfach, wie es bei dir draufsteht.
Wie es bei mir draufsteht.
Damit wir nicht durcheinander kommen, später in den Shownotes.
Hätte ich vor allem so vom Hintergrund der starken Social-Media-Präsenz unseres Vereins auch noch den schönsten Shitstorm des Jahres anzubieten.
Ich habe einen Verdacht. Aber das kommt vielleicht gleich dann noch bei Fortbewegungsmittel des Jahres.
Nee, das ist schon dasselbe.
Ach so.
Aber deswegen sage ich, ich bin mir
ja, dann löse auf, komm hier.
Ich weiß nicht mal, das ist Martins-Kategorie. Ich weiß nicht mal mehr, in welchem Spiel das war.
Ja, der Shitstorm, glaube ich, war zwischen dem Meppen-Auswärtsspiel und dem Köln-Auswärtsspiel.
Mit dem wunderbaren Social-Media-Post, dass wir dann unseren Sponsoren danken, dass wir so wunderschön zu diesem Auswärtsspiel fliegen durften.
Ja, irgendwie so ein Werbevideo.
Zwei Tage bevor er dann irgendwie zum Earth-Slam angeladen wurde.
Ein Werbevideo für irgendwie den Charterfluganbieter irgendwie in Form eines Erlebnisvideos gedreht, wo man sehr, sehr stolz war auf diese Anreisemöglichkeit, was wohl auf Twitter jetzt gar nicht mal so gut angekommen ist.
Interessanterweise irgendwie nur auf Twitter. Ist halt auch, Twitter wurde gelöscht, oder der Post?
Twitter wurde dann der Post gelöscht, ja. Genau, aber also für mich schon auch ein Stück weit verständlich, dass das für Empörung irgendwie auslöst, wenn man irgendwie da noch irgendwie stolz posiert, jetzt irgendwie mit dem Flieger auswärts geflogen zu sein.
Apropos gelöscht, an dieser Stelle Rest in Peace FC Ingolstadt Out of Context oder Out of Context FC Ingolstadt, wie auch immer es hieß. Ja, glauben wir, dass es eine Neuauflage dieses Accounts gibt, auch wenn wir nicht wissen, wo er herkommt.
Ja, haben wir keine Ahnung, wo er herkommt, aber das wäre dann wahrscheinlich die Social Media Aktion des Jahres. Auch für alle diejenigen, die nicht auf Twitter unterwegs sind, gab es da wohl einen Account, der sich als Stadt Ingolstadt ausgegeben hat und dann eingeladen hat zum Empfang am Rathausplatz nach dem Vize-Pokalsieg im Toto-Pokal.
Der ein oder andere soll darauf angegangen sein.
Genau, also Grüße auch nochmal an diejenigen, die darauf, die das wirklich für wahre Münze genommen haben. Unter anderem offenbar auch Elon Musk, weil er hat den Account dann gesperrt.
Persönlich. Dass auch da nicht vorbeikommt irgendwann. Ich hätte noch ich nenne ihn jetzt Immi Award anzubieten.
Ja.
Für den langsamsten Hype-Train.
Also ich dachte, der Nationalspieler des Jahres. Nee,
der Nationalspieler des Jahres, stimmt, das ist eigentlich auch, könnte beide stehen, ne?
Nee, müssen wir uns jetzt einigen, aber langsamste Hype-Train.
Ja. Kann ja nur der eine Hype-Train sein, wobei weil der andere Hype-Train, der dann zwischendurch aufkam, der dann back war, der war nicht so langsam.
Der von dir zu Saisonbeginn ausgerufene Hype-Train.
Der von, nicht nur von mir, also sehr viel, ich möchte da an Twitter verweisen, also von allen Stellen auf Twitter ausgerufene Hype-Train, Musa Dumbuya, der vielleicht nächstes Jahr dann abfährt. Wir wissen es nicht. Ja. Wobei da auch nochmal Grüße an dieser Stelle. Was war denn das jetzt? Elversberg. Also man kann ja von Dumbuya auch halten, was man möchte. Aber dass er halt gegen Elversberg halt dann auch noch einen riesen verschossenen, was irgendwie Chance vorher, dann diesen Ball abstaubt und reinstochert vor der Südtribüne und sich aber erstmal vor der Südtribüne in Pose stellt und sich wieder feiern lässt, ist einfach nur geil. Also es gibt keinen Spieler, der irgendwie die Diskrepanz von Leistung zu selbst feiern lassen so groß ist, aber ich finde es mega gut.
Ja, vielleicht nächstes Jahr dann zum Ende der Saison und Beginn der nächsten Saison in Fahrt.
Haben wir jetzt noch irgendwas Sinnvolles? Aber natürlich. Die kreativste Spielunfähigkeit des Jahres.
Ja, muss man ein bisschen aufpassen, dass man das jetzt nicht.
Und ich meine damit nicht Stefanovic, nee, ja doch Stefanovic, der sich kreativ vom eigenen Spieler hat umtreten lassen.
Ja, also ich denke mal, naheliegend ist ja schon, dass die Verletzung Verbrühung irgendwie weit vorne mit dabei ist, ohne das irgendwie jetzt natürlich abschwächen zu wollen.
Vor allem vor ungefähr 10 Spiele oder so. Ich frage mich halt, vielleicht schaffen wir es nächstes Jahr für diese Kategorien auch mal mehr Nominierte zu kriegen. Weißt du?
Ja, weiß ich nicht, ob ich das jetzt befürworten würde. Ich würde hoffen, dass es die...
Ja, aber man könnte ja bei kreativster Spielunfähigkeit auch mal nur ein Spiel ausfallen oder so. Man muss ja nicht immer 10 ausfallen.
Bene schämt sich so sehr, hier dabei zu sein.
Ja, nur weil du keine Nominierten dabei hast.
Bene, bist auch ein Bier.
Ich glaube, bald brauche ich eins, ja.
Soll ich dann zu holen? Nein, dann bin ich, dann kriege ich
wieder. Ja, wir sind doch eh bald fertig. Jetzt müssen wir mal aufhören hier. Du wolltest auch immer Pizza essen.
Ja.
Ja, dann kannst du nicht immer Bier trinken zwischendurch. Wir hätten jetzt noch, ich hätte noch welche anzubieten. Hier, den hier anzubieten. Den möchte ich schon auch noch.
Ja, dann mach jetzt.
Ja, ich muss noch gucken, was da alles da gibt. Und der so, die beiden so verende. Weil. Auch da braucht man jetzt noch vielleicht einen neuen Namen. Also ich nenne ihn auf jeden Fall Stendera Award.
Musst du erstmal wahrscheinlich erklären.
Ja, Stendera Award ist auf jeden Fall der Award für den Ex-Schanzer, der am größten die Fresse aufreißt und am Ende in die Regionalliga absteigt. Und ich bin schon der Meinung, dass dieses Jahr Stendera ein würdiger Empfänger dieses Awards wäre. Weil da kommen zwei Sachen zusammen. Drei Sachen. Er ist Ex-Schanzer, hat ziemlich die Fresse aufgerissen und ist in die Regionalliga abgestiegen. Und der heißt auch noch zufälligerweise genauso wie der Award.
Ja. Ja, also natürlich legendär. Welcher Eckschanzer ist denn sonst noch abgestiegen? Gebauer ist wieder aus der zweiten Liga abgestiegen. Hat aber jetzt nicht die Fresse so groß aufgerissen, muss man
zugeben. Stimmt. Ja. Ich kann mir das nicht merken. Wer ist abgestiegen? Oldenburg, Bayreuth.
Also das finde ich Mappen. Schon schwierig, Mappen. Wenn du eine eigene Kategorie aufmachst mit so speziellen Kriterien und dann nur einen Nominierten mitbringst.
Ja, kann ich ja nichts dafür, wenn die Leute...
Ja, aber das
nicht qualifizieren.
Ist ja auch langfristig gedacht, auch auf nächste Saison.
Also ein Nobelpreis für Physik, wenn es da keinen gab, der irgendwas gemacht hat, dann verleiht man den auch nicht für irgendwie. Deswegen Stendera Award, nächstes Jahr schauen wir mal, wer den kriegt. Jetzt wissen wir. So, dann haben wir noch zwei ganz wichtige Awards. Der eine ist natürlich einfach der, nennen wir ihn den Gewinner der Saison. Oder ist es der Schanzer der Saison? Ja, der Gewinner der Saison passt eigentlich ganz gut.
Achso, ja, jetzt weiß ich wieder, auf wen wir da
rauskommen. Wen wir da meinen, ich weiß auch nicht mehr genau. Und da kannst du eigentlich im Schanzer Kader dieses Jahr nur einen geben.
Genau.
Und das ist der Schanzer, der sowohl die geilste Frisur hat, als auch im Audi Sportpark den Meistertitel mit seiner Mannschaft gefeiert hat.
Herzlichen Glückwunsch, Nico Antonitsch.
Herzlichen Glückwunsch, der Einzige, der nächstes Jahr von uns zweite Liga spielen darf. Vielen Dank nochmal an alle. Also, das führt mich eigentlich schon noch zu der doch sehr wichtigen Zwischenkategorie. Bester Wintertransfer. Na, bester Winterneuzugang ist wahrscheinlich das Richtige.
Kopfstein?
Ich befürchte, den können wir dieses Jahr nicht vergeben, oder?
Aber wir könnten natürlich schon sagen, wir nennen ihn den besten Wintertransfer und dann ist es auch Antonitsch. Zumindest für ihn selber und für Elversberg. Ja, gut, und dann möchte ich eigentlich nur noch an deinen persönlichen Wort übergeben, zu den jährlichen Ehrenwort.
Ja, das war meine Bedingung, um diese ganze Kategorie hier irgendwie einzuführen, die Awards, nämlich, dass wir einen Feature-Award machen und den jährlich einfach ein Feature vergeben. Ja.
Hört das in dem Moment auf, an dem wir ihn zurückholen?
Nee, da fängt es erst richtig an.
Jetzt fällt mir nichts mehr ein. Also ja doch, mir fallen schon noch 2, 3 ein, aber die sollte man lieber nicht machen. Bene. Deine Awards. Wir sind fertig.
Hat man noch was sowas wie beste Auswärtsfahrt oder so?
Beste Auswärtsfahrt?
Also jetzt weniger auf Sportliche bezogen, aber...
Ich wäre natürlich noch dafür für beste Podcast-Folge des Jahres.
Beste Podcast-Folge des Jahres. Tja.
Ja, da bin ich ganz klar für die letzte. Hat am wenigsten damit zu tun.
Nee, da habe ich ganz schlechte Erinnerungen dran.
Ich bin natürlich für die, bei der ich nicht dabei war, mit der gesamten Analyse der Situation und der Reihenfolge.
Mit Moritz.
Ist zumindest, also kann man glaube ich aus der Statistikecke sagen, dass die mit Abstand meistgeklickteste Folge aller Zeiten beim Schanzer Zeitspiel. Also danke auch nochmal an alle diejenigen, die
Bock auf Rant hatten.
Die Folge geteilt haben. Und das darf man auch mit dieser Folge übrigens machen.
Wenn ihr bisher hergekommen seid und ich hätte
Folge noch ein Wort machen,
reiß dich aus.
Bewerten. Bewerten. Wir müssen viel öfter sagen, dass die Leute bewerten sollen. Ja.
Willst du jetzt eine beste Auswärtsfahrt noch machen?
Achso, ja, beste Auswärtsfahrt.
Mir fällt keiner ein, die waren alle scheiße.
Also ich fand irgendwie die Auswärtsfahrt nach Bayreuth bis auf das Spiel echt cool. Ja, ja. Ansonsten 60 war mit Sicherheit auch rundum gelungener Tag einfach. Da war auch feuchtfröhlich. Ich fand es in Meppen eigentlich auch ganz nett, weil da wirklich auch, also einfach auch durch die Länge bedingt, würde ich mal sagen, schon ja, nur der Kern irgendwie da war. Das sind so meine Favoriten, aber können wir vielleicht auch nochmal irgendwie eine Abstimmung machen dazu, oder?
Können wir sehr gerne machen. Also vielleicht
dann doch noch Latissen?
Ja, nee, Latissen, das gewinnt keinen Preis, zumindest keinen guten. Ja, 60 aus, das wäre auch ganz gut. Wobei, ich muss immer sagen, ich fand tatsächlich Zwickau auswärts total toll. Ich weiß nicht, irgendwie fand ich Zwickau total surreal. Alles da.
Ja.
Das ist einfach irgendwie auch kein richtiger Ostverein. Das ist aber auch sonst irgendwie nichts. Das ist irgendwie so ein Kackstadion, aber irgendwie ganz witzig. Und es war so schlecht auch wieder, was wir da abgeliefert haben, dass es einfach nur ganz lustig war. Heißt, das ist mir jetzt so ad hoc irgendwie im Kopf geblieben. Willst du noch irgendwen grüßen, bitte?
Die Tante aus Wuppertal.
Welche Liga spielt Wuppertal?
Regionalliga, denke ich mal.
Ja, schade.
Münster ist aufgestiegen.
Gut. Ja, random is fuck.
Apropos Wuppertal.
Ansonsten grüße ich alle, die das wirklich bis zum Ende sich anhören.
An Sonntag steigt noch unter Haring auf und dann haben wir unsere Liga wieder komplett. Ja gut, ich glaube, ihr merkt, wir kommen seit ungefähr 45 Minuten eh nicht mehr aus dem Quatsch raus. Deswegen sollten wir wahrscheinlich einfach mal aufhören. Strategisch. Meinst du, das wäre was?
Eine durchaus sinnvolle Idee.
Durchaus sinnvolle Idee. Also auch wir beenden an dieser Stelle diese unglaublich beschissene Saison. Danke an alle, die es dieses Jahr mit uns ausgehalten haben, die es jetzt in der Folge wieder ausgehalten haben. Und dann hoffen wir mal, dass wir qualitativ nächstes Jahr anknüpfen. Aber die Profimannschaft hoffentlich nicht qualitativ anknüpft an das, was dieses Jahr war. In dem Sinne, erholt euch gut in der Sommerpause und wir melden uns dann irgendwann mal, wenn man ein bisschen mehr über den neuen Kader zu sagen ist. Servus, Schanzer.
Servus.
Servus.